HTML-Geschichte. Aha. Ja, das ist die Vorlesung, die ich haben will. Zeichen und Schrift. Und dort haben wir ja schon eine ganze Menge angeschaut, nämlich HTML auch als letztes, Hypertext allgemein, dann HTML zuerst. Und wir wollen es jetzt ein bisschen fortsetzen. Und das letzte Thema, das wir uns angeschaut hatten, waren die Cascading Style Sheets. Oder generell sagen wir mal Style Sheets. Wenn wir auf dem Thema jetzt weitermachen, ist vielleicht ganz gut, zuerst nochmal so ein bisschen die Erinnerung wachzurufen, was denn das eigentlich war mit den Style Sheets. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten angeschaut, solche Style Sheets einzubetten. Eine davon war, dass man diese Style-Information in die HTML-Datei schreibt, hier im Head. Und dort sehen Sie, wurde für P und H1 jeweils ein bestimmter Style festgelegt, und zwar für Tags, die sowieso in dem Text vorkommen. Und die Variante 2 ist, dass es eine separate Datei gibt, die in dem Fall Styles.css heißt und hier referenziert wird, in der diese Style-Informationen stehen. Aber auch die haben sich nur auf das Paragraph-Tag und das H1, das Header-Level-1-Tag bezogen. Ja, das habe ich jetzt absichtlich betont, dass sich bis jetzt diese Stilklassen genau auf vorgegebene Tags bezogen haben. Das heißt, da hat man gesagt, den Paragraph schreibe ich jetzt in einer anderen Schrift, in einer anderen Größe, in einer anderen Farbe. An manchen Stellen ist es aber so, dass ich einen eigenen Stil definieren will, der unabhängig von diesen Paragraphen und so weiter, von den normalen Strukturelementen des Textes ist. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eigene Stile, die sich quer über die anderen Elemente drüber erstrecken, wo ich sage, das sind mehrere Paragraphen, denen ich gemeinsam den Stil vergeben will. Oder ich habe nur den Ausschnitt zum Beispiel aus einem Text, der nicht wirklich mit einem Tag wie Paragraph oder so gekennzeichnet ist. Und für, genau für den will ich einen bestimmten Stil vergeben, weil das zum Beispiel ein Schlüsselwort ist oder ein Firmenzeichen oder sonst was, das in einem bestimmten Stil beschrieben werden soll. Das heißt, ich kann eigene Stile definieren, man spricht dann von Stilklassen, die jetzt unabhängig von den HTML-Elementen sind. Und was man dazu wissen muss, ist, dass man die ganz normal in den Stylesheets definiert, wie alle anderen auch, allerdings einen Punkt vor den Namen schreibt. Das heißt, Punktnavigation heißt, das ist jetzt nicht das Tag-Navigation, das gibt es ja gar nicht, sondern es ist eine Stilklasse namens Navigation. Und die ist jetzt definiert von Size 16 Punkt und Farbe Blau. Und wenn ich das jetzt irgendwo verwenden will, zum Beispiel dieses List-Item Home in dem Stil Navigation darstellen will, dann kann ich das universelle Attribut Class benutzen und sagen Class gleich Navigation oder Navigation. Dort muss ich den Punkt aber nicht mehr angeben oder darf den Punkt auch nicht mehr angeben. Das heißt wirklich, der Name selber ist Navigation und der Punkt ist nur ein Indiz dafür, dass es ein Klassenname ist. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ich habe vorher gesagt, es gibt Paragraphen, in denen wir zum Beispiel nur ein Wort markieren wollen, in einem eigenen Stil, in einer eigenen Stilklasse, zum Beispiel so wie Navigation vorher. Aber wenn da gar kein Tag da ist, dann frage ich mich ja, wie ich dieses Klassenattribut überhaupt unterbringen kann. Das heißt, ich habe Textbereiche, die ich einheitlich formatieren will. Und dafür gibt es ein Element, das Sie vielleicht schon mal gewundert hat, wenn Sie es irgendwo gesehen haben. Das heißt Span, mit Endspan natürlich auch, hört wieder auf an einer bestimmten Stelle. Und dieses Span-Attribut hat ausschließlich den Zweck, irgendwelche Attribute anzuhängen. Weil sonst tut es gar nichts, das formatiert überhaupt nichts. Aber Sie können andere Elemente dort einbauen. Also insbesondere können Sie Stilangaben auf den eingeschlossenen Textbereich dort angeben. Und das zweite ist, ein ähnliches Element ist das Div, mit dem Sie allgemeine Blöcke in Ihrem Text definieren. Das Besondere an dem Div ist, dass es nicht bloß Text sein kann, sondern da kann alles Mögliche drin sein, da können es auch Grafiken sein, andere Blockelemente. Und es ist dann so, als wären allen untergeordneten HTML-Elementen eben diese Stilangabe angegeben. Diese Diffs sind noch aus einem weiteren Grund praktisch, weil ich habe gerade gesagt, da können Grafiken drin sein und Textelemente. Und diese Diffs sind quasi ein Block, den Sie auf der Seite mehr oder minder frei bewegen können. Es gibt eine CSS-Eigenschaft Position, mit der können Sie diesen Block, manchmal sagt man auch Layer dazu, an einer bestimmten Stelle positionieren. Es gibt auch ein Attribut Visible dafür, mit dem können Sie es ein- und ausblenden, was Sie zum Beispiel von JavaScript aus machen können, also von dynamischen Elementen auf der Webseite. Und das ist an vielen Stellen sehr praktisch, wenn man sozusagen so ein Element sichtbar machen kann oder unsichtbar. Ja, hier ist ein Beispiel zu selbstdefinierten Stilklassen. Ich habe in dem Fall eine Datei Styles Class angenommen, die es noch zusätzlich eine Datei angenommen, Styles 1, die es zusätzlich gibt. Die steht dort oben, Styles 1 CSS, das ist die Referenz, und Styles Class HTML heißt diese Datei, die HTML-Datei, dort ist das Style 1 CSS. Ja, und das ist nicht aufregend, was da passiert. Da wird irgendwie ein Absatz ganz normal gedruckt und dann heißt es hier Paragraph Class gleich Merksatz. Das ist also ein Merksatz, bei dem jetzt ein eigenes definiertes Format angewendet wird, eine Formatklasse. Und hier unten sind zwei Paragraphen und über die beiden Paragraphen weg wird mit Span sozusagen diese Klasse Programm angewendet. Datei mal. Jetzt wirklich diese Formate, Merksatz und Programm drin. Die sind also in dieser Styles 1 CSS definiert und wie gesagt, beide haben vorne einen Punkt. Was heißt, es sind eigene Stilklassen. Bei der wird hier eben auf Styles 1 CSS Bezug genommen. Dann sieht man, dass eben die Formatierung hier angewendet wird, die zwei Absätze hier, die zwei laden und dann ändert sich die Farbe auch wieder für die beiden. Ja, hier ist Styles Class, das haben wir gerade angeschaut. Hier ist bloß ein Beispiel, ich will da gar nicht im Detail jetzt drin rumgraben, dass das mit den Klassen noch ein bisschen komplizierter werden kann. Also hier sind jetzt der Einfachheit halber, damit alles in einer Datei ist, die Stile wieder oben festgelegt und nicht in der eigenen Datei. Und hier sehen Sie zum Beispiel die Kombination von einer selbstdefinierten Stilklasse und einem vordefinierten Tag. Das heißt hier H1 Punkt hinterlegt. Das heißt, ich definiere jetzt eine eigene Stilklasse, die nur dann zutrifft, wenn man die anwendet. Das heißt, wenn ich sie auf dem P-Tag anwende, dann sagt sie gar nichts, dann funktioniert sie nicht. Oder dort könnte ich sie natürlich auch anders definieren, wenn ich P-Punkt hinterlegt schreibe. Und sowas habe ich auch gemacht. Ich habe nämlich für alle anderen gesagt, dass hinterlegt was anderes bedeutet. Also da haben wir für H1, heißt meine Klasse hinterlegt eine bestimmte Sache, nämlich dass es der Hintergrund gelb wird, und für alle anderen Tags bedeutet es was anderes, nämlich dass der Hintergrund cyanfarben wird. Das sehen Sie dort oben auch, da ist ein die Anzeige gleich abgedruckt und hier unten wird zum Beispiel H1 Glas hinterlegt. H1 knallgelb geschrieben, das ist auch knallgelb. Und weiter unten wird mal hinterlegt, irgendwo benutzt. Hier, Span Glas gleich hinterlegt für das Aber. Und das ist natürlich jetzt kein H1 Tag, sondern das ist ein ganz normales Wort sozusagen, einfach im Text. Und deswegen wird es cyan. Sie können da natürlich noch ein paar mehr Sachen sehen an dem Beispiel, das ist vielleicht das Wichtigste, also man kann Tags und eigene Stilklassen sehen, auch im Unterklassen von eigenen definierten Stilklassen noch bilden. Das heißt, ich habe hier die Klasse extra hinterlegt und das bedeutet, dass Sie wirklich beides sozusagen bekommen, die Formatierung von dem extra hinterlegt, das heißt, Sie erben die Formatierung von Oberklasse. Das heißt, insgesamt doch eine relativ komplexe Sprache, dann, wenn man genauer hinschaut, aber syntaktisch sehr einfach gehalten. Und mit diesen Hierarchien, die sich jetzt ein bisschen andeuten, kann man vielleicht auch verstehen, warum das Ganze Cascading Style Sheets heißt. Eine Sache sollte man vielleicht kurz diskutieren. Manchmal findet, dass im HTML-File statt jetzt irgendwo ein Class-Attribut zu benutzen, mit IDs gearbeitet wird. Da heißt ID gleich blau und dann wird im CSS-File wird für die ID blau eine Farbe festgelegt. Da kann man auch noch was Spezielles dafür benutzen, nämlich dieses Kreuz. Das ist natürlich praktisch. Die IDs kann ich nämlich für andere Sachen auch benutzen. Zum Beispiel als Sprungziel für Hyperlinks, weil das eine Markierung ist. Ich kann die in JavaScript benutzen, das werden wir uns noch genauer anschauen. Und es ist sozusagen ein Mechanismus, der noch stärker ist als die Stilklassen, die ich vergeben habe. Das hat sozusagen Vorrang, wenn ich noch zusätzlich Klassen angebe, dann wird die Formatierung benutzt, die über ID vergeben. Ein ganz wesentliches Problem an den IDs ist, ein ID ist vom Konzept her, von der Sprache her, von HTML her so gedacht, dass ein ID nur einmal auf einer Seite vorkommt. Einfach deswegen, weil das ein Identifikator ist, Identifier, ein Bezeichner für ein Element, dass man zum Beispiel anspringen kann. Und manche Seiten findet man, die nutzen das aus, dass Browser sich jetzt nicht wirklich beschweren können, wenn mehrere IDs vorkommen. Und im Prinzip richtige Verwendung von HTML, sondern eher sowas wie HTML. Also man sollte eigentlich zur Formatierung wirklich die Klassen benutzen. Ja. Ein anderes Thema noch, also ich habe noch zwei Themen zu HTML und eins, über das man sich auch ganz wunderbar streiten kann, nämlich die sogenannten Framesets. Was ist denn ein Frameset? Was trifft man auch des Öfteren? Also das Bild da oben deutet das so ein bisschen an, was ein Frameset ist. Das ist im Prinzip eine Menge von Rahmen. Ja, ein Frame ist ein Rahmen, ein Set ist eine Menge, also ein Frameset ist eine Menge von Rahmen. Das heißt, die Seite baut sich auf aus mehreren Rahmen, die zusammengesetzt sind. Das könnte also zum Beispiel so ein Fußzeilenbereich sein, links ein Bereich, der irgendwie Navigation oder Verweise oder sowas enthält, und rechts ein Inhaltsbereich. Sowas kennen wir ziemlich häufig. Da gibt es aber ganz verschiedene Arten, wie das realisiert werden kann. Und eine Art, die in HTML erlaubt ist, die ganz praktisch ist für manche Fälle, über die will ich aber gleich eben dazu sagen, ist eben auch durchaus oder für die es nennenswerte Nachteile gibt, ist das sogenannte Frameset. Das ist so angelegt, dass jeder dieser Inhalte, dieser drei Inhalte in den drei Fenstern, in einer eigenen Datei liegt. Und dann gibt es noch eine vierte Datei, in der sozusagen das Layout angelegt wird und die sozusagen den Rahmen bildet, in den die einzelnen eingebunden werden. Also ganz grob schaut das ungefähr so aus. Und dafür gibt es diesen eigenen Document-Type Frameset, den wir schon mal gesehen haben, wo ich gesagt habe, da kommt dann später noch was. Also da kann man den Frameset-Document-Type benutzen, wenn man ganz korrekt ist. Und der Rumpf schaut jetzt so aus, dass Sie gar keinen Body eigentlich haben, Sie haben nur einen Head-Anteil und statt dem Body haben Sie einen Frameset-Tag dort drin stehen und dieses Frameset enthält die einzelnen Frames. Das heißt, in dem Frameset sind Tags drin, die mit Frame, also Frame-Tags, die natürlich mit Frame angehen. Und es ist noch ein weiteres Tag drin, was ein bisschen verwirrend ist. Das heißt No Frames und da ist Text eingeschlossen. Das ist Text, der dann angezeigt wird, wenn der Browser aus irgendwelchen Gründen keine Frames anzeigen kann. was heutzutage relativ selten ist in Anfangszeiten der Browser, aber durchaus weit verbreitet war. Also ganz konkret jetzt wollen wir eine ganz kleine Beispieldatei uns anschauen. Sie sehen, das ist so, wie wir vorher besprochen, das heißt, Sie haben Dateityp Frameset, also Doctype Frameset, dann haben Sie als Rumpf wirklich ein Frameset-Attribut dort oben, Frameset-Tag dort oben. Und dann werden die Spalten festgelegt, Columns. Das ist also wie bei einer Tabelle so ein bisschen, sagt man die Spaltenaufteilung. Und was Sie hier lesen, 250, Stern, heißt, dass wir zwei Spalten einteilen und die linke ist 250 Pixel breit, ja, und die rechte ist der Rest, so breit das Fenster ist. Das heißt, da kann ich mit dem Stern sozusagen den Rest ansprechen. Ich muss auch nicht unbedingt in Pixeln sprechen, ich könnte irgendwie natürlich auch in Prozent sprechen, wobei dann der Stern nicht mehr ganz so viel ausmacht, weil da kann ich ja den restlichen Prozentsatz ausrechnen stattdessen. Aber ich könnte auch sagen, das links ist 20% und rechts 80%, um das aufzuteilen. Das ist mit Kommas einfach abgetrennt und jede dieser Zahlen oder das Symbole zwischen den Kommas, da ist dann eben eine Spaltenbreite. Und wenn ich schon zwei Spalten habe, dann will ich natürlich auch zwei Frames haben. Das heißt, in dem Fall wird das Frameset einfach aufgeteilt in vertikaler Richtung. Wir haben also wirklich sowas, dass hier eine senkrechte Linie durchgeht und Sie wissen, dass das darüber 250 Pixel ist. Alles, was hier steht bis dahin. Und jetzt steht aber, was die Inhalte dieser beiden Frames sind. Das ist ein Frameset. Links wird dem Teil hier einen Namen gegeben, dem Bereich der Seite. Der Name ist Navigation, dem rechts der Name Daten. Und es wird gleichzeitig gesagt, dass es eine Quelle dafür gibt, nämlich eine bestimmte Datei, die da angezeigt wird. Im Prinzip kann sich diese Datei, die da angezeigt wird, natürlich auch ändern. Das heißt, ich kann im Prinzip, werden wir gleich sehen, ich kann festlegen, dass eine bestimmte Datei jetzt dort angezeigt wird. Es muss nicht unbedingt genau die sein, die jetzt am Anfang in der Frame-Definition festgelegt ist. Aber in der Frame-Definition sollte ich natürlich was festlegen, damit zunächst mal ein Inhalt da ist auf der Seite. Ja, und wie lege ich das fest? Ich kann Verweise machen, das ist ja das, worauf ich klicken kann. Und bei den Verweisen kann ich nun mit einem sogenannten Target-Attribut sagen, dass das, worauf der Verweis zeigt, dass das nicht ins gesamte Fenster geladen wird, sondern nur in ein Unterfenster mit einem bestimmten Namen, nämlich in das aus dem Frameset. Also ich könnte zum Beispiel jetzt, darum habe ich das links Verweise genannt, könnte hier links reinbauen, mit denen ich das, was also auf der linken Seite links einbauen, Verweise einbauen, mit denen ich das, was in der rechten Seite, in der rechten Abteilung drin ist, sozusagen nachladen kann. Und es steht hier, dort werden also drei Worte sozusagen eingetragen, das ist ja die Datei Verweise HTML, die dann nach links geladen wird. Und da gibt es drei Worte, allgemeine Styles und Tabellen. Und jeweils eine HTML-Seite angegeben. Und man sagt, Target ist gleich Daten. Das heißt, ich kann in den Verweisen sagen, für dieses rechte Feld Daten, da kann ich ganz verschiedene Sachen reinladen. Ein Fenster auf in den Bereich links, in die Navigation und jetzt wird die Spalte angezeigt Und jetzt kann ich hier in der Navigation was auswählen, zum Beispiel Allgemeines. Und dann wird hier rechts eine Datei, eine HTML-Datei angezeigt, hier was über Styles, hier was über Tabellen. Das sind also drei Beispiele. Damit habe ich natürlich eine sehr angenehme Art, hier eine Navigation zu machen und rechts den Wenn man nun noch ein bisschen weiter auf das Target schaut, das kann ich ganz gerne. Wir werden in den Anchor nutzen, um auf das Frame in dem Frameset zu verweisen. Ich habe auch so Standardwerte noch. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache hier blank und zwar underscore blank. Das heißt, ich will ein neues Fenster, also sozusagen im Leeren anfangen. Ich kann self machen im gleichen Fenster oder ich kann auf parent gehen, auf das aktuelle Frameset beim Ausführen des Verweises. Das bedeutet in dem Fall das gesamte Fenster, das sozusagen das Gute ist, dass man das Target und damit habe ich einen Schluss, mit dem ich den im Notfall aufbauen kann, was ja im Prinzip das ist jetzt vielleicht nicht gut. Ja, das ist schön außen. Hier vorne, das ist für die Gestaltung schön. Das ist so, wenn ich da man könnte zumindest auf die Idee kommen, dass das Nachladen nur einer Datei hier schneller sein könnte, als das Ganze sozusagen zu laden. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel sowas machen wie zwei separat scrollbare Fenster nebeneinander, wo ich Dinge vergleichen kann. Also es ist praktisch auf den Blick. Es hat aber insgesamt eine Reihe von Nachteilen. Zum Beispiel, die nicht heutzutage ältere Browser mit die gesamte Ladezeit von allem ist eigentlich doch schlechter als unsere Zeit. Wir müssen nachladen. Das sieht da auch nicht viel aus. Die nächsten beiden, die als erstes, wenn ich hier Ansicht haben, der rechts den Inhalt geladen ist und links den Navigation. Das heißt, je komplexer die Inhalte da zeigen, desto mehr ich das Bedürfnis haben, auf der Unterseite der Konfiguration. Dafür gibt es das kann man so ein Prinzip sehen, das da verletzt wird. Also man könnte sagen, die Prinzipien von HTML sind verletzt. Wenn man noch ein bisschen streng drauf schaut, dann würde man sagen, die Restprinzipien, also diese Representational State Transfer nennt man das auch. Die Grundprinzipien, wie das Web aufgebaut ist, die sind verletzt. Noch was Praktisches, wenn Sie das Ganze von der Suchmaschine untersuchen lassen, dann sucht die natürlich nach allen Seiten, die Sie da finden und sucht die einzelnen Inhaltsseiten, also jetzt in unserem Beispiel allgemein HTML und Tabelle HTML und so weiter, und indiziert die separat. Das heißt, wenn Sie dann über die Suchmaschine darauf zugreifen, dann kriegen Sie unter Umständen die Anzeige nur dieses Inhalts, ohne dass das Frameset drumherum mit aufgebaut wird. Was dann auch wieder schwierig sein kann, wenn der Inhalt nämlich so gemacht ist, dass das nur irgendwie eine Detailansicht aus, sagen wir mal, einer Lektion mit vielen verschiedenen Untereinheiten ist und Sie sagen, jetzt gehe bitte zur nächsten Lektion, dann passt das alles nicht mehr, weil das zur nächsten Lektion in der Navigation wo das wirklich sind im Prinzip ein HTML-Element sekundiert, das in manchen Situationen auch sinnvoll einzusetzen ist, gerade wenn man schnell das prinzipiell mit nicht zu genießen ist und eigentlich bei professionellen Webseiten heutzutage nicht mehr eingesetzt werden soll. Frame-freie Alternativen könnte man auch anbieten, aber dann kann man es eigentlich gleich ohne Frames machen. Eine Version, wie man sehr elegant viele der Komponenten gar nicht wirklich aus statischen Seiten zusammengesetzt, sondern dynamisch. Welche Unterseite man sozusagen sehen will, und das rechnet dann aus, angezeigt in Skripten. Und dann muss ich das aber geschickt hat. Steht, das ist dann bestimmt aus dem Content Management. Also, ich sage immer mit damit sozusagen innerhalb dem Frame festlegen, der natürlich, wenn da eine Datei geladen ist, die größer ist als das Fenster, auch einen Scrollbar. Das ist sehr effektiv. Fenster. Sich nur auf eins von beiden einzulassen, weil wenn es die Größe und die Breite der Seiten ist, so genau. Und ist für den Fall, dass das Bild nicht angezeigt wird, soll dieser Alternativtext gezeigt werden. Jetzt ist es heutzutage schon so, dass die meisten Browser natürlich Bilder anzeigen können. Sehbehinderte Menschen. Und für die ist es natürlich extrem wichtig, dass wenn da ein Bild vorgesehen ist, dass an der Stelle irgendwas kommt, was ihnen irgendwie weiterhilft. Und wenn da, dann kann man sich zumindest vorstellen, was an der Stelle sein soll. Es ist viel mehr Information, als wenn da einfach gar nichts steht. Beliebig mit diesem sogenannten für Dateien, die mit dem Flash erzeugt wurden, also die Shockwave Flash Laufzeitdateien, SWIF. Aber es gibt seit langem ein anderes Tag, nämlich manchen anderen. Ist, umso mehr empfiehlt es sich, mit dem Object Tag zu arbeiten. Ganz praktisch, wenn Sie an Firefox denken, dann können Sie mit dem Object Tag wunderbar arbeiten. Das ist genau richtig. Wieder in anderen Browser, zum Beispiel in Safari, komplett. Da muss man also dann leider schon so ein bisschen spielen damit. Ja, ein Beispiel wäre. Und Paragraph auf Also was jetzt hier passiert, ist, gibt es übrigens auch Parameter, so ähnlich wie dieses Controller, sichtbar oder nicht, mit denen ich einstellen kann, ob Auto Autos dort als der andere, ob das sofort startet oder ob man das explizit starten muss. Wobei, wenn ich Autostart auf voll setze, dann muss ich natürlich einen Controller einblenden, weil sonst kann ich es natürlich nicht. Wenn ich da drauf klicke, dann läuft wieder was an. Der Link ist in einem neuen Fenster aufgemacht worden und oder in dem eigenen Fensterinhalt aufgemacht worden, sollte man genauer sagen. Und hier ist dieser Controller zu sehen, der da, von dem ich vorher gesprochen habe. Das ist also das Element, mit dem ich halt jetzt mache. Ich manchmal so ein bisschen, ob sie das Ganze. Also ich muss sagen, dass das sehr anstrengend ist, hier Ihnen was zu erzählen. Und wenn ich falsche Sachen sage, liegt es zum Teil daran, dass ich mich ablenken. Das heißt, Audio-Media. Andere, wo man sagt, das ist ein bestimmtes Format. Ich will sagen, diese Datei hat das Format. Und da gibt es offensichtlich grobe Typen wie Text und Audio und dann gibt es die genauen Formatbeschreibungen. Also MIME steht für Multipurpose Internet Mail Extension und zusammen wurde irgendwann mal eingeführt, als es losging, dass man an im Internet Anhänge angebunden hat und die Anhänge natürlich dann, wenn sie interpretieren, MIME-Header eingeführt. In anderen Stellen verbreitet, insbesondere eben Mail war ja lang vor dem Web da. Und das kann man an vielen Stellen benutzen. Also zum Beispiel bei Link kann ich sagen, was das für was zu erwarten ist, das Inhalt. Bei Object haben Sie es gesehen, was diese eingebettete Datei, also das eingebettete Objekt eben. Und das kann der Browser, beziehungsweise manchmal wird es auch passen, dann eben entscheiden, was zu tun ist. Viele Browser haben dann so eine Abbildung, die man auch modifizieren kann, wenn man Programm behandelt. Und manche machen es halt so, wenn gar nichts bekannt ist, dann wird der Benutzer einfach gefragt. Diese Medientypen, die sind auch nicht einfach beliebig, sondern es gibt eine. Wenn man das anschaut, die das macht, nee. Sorry. Was, ich weiß nicht auswendig, aber so Net Naming Authority. Also eine im Prinzip Non-Profit-Organisation, die so ähnlich wie die IETF, eine der Organisationen des Internet. Syntax ist klar, Medientyp Schrägstrich. Und diese Hauptmedientypen, trifft, sind Text, Image, Video, Audio und Application. Also wenn das jetzt eine Datei ist, die von irgendeiner Anwendungssoftware erzeugt wird, also wenn Sie jetzt Microsoft Word Doc-Dokumente referenzieren wollten, was ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil viele vielleicht das Word nicht installiert haben und auch die Gefahr von irgendwelchen Missbrauch relativ groß ist dabei. Aber dann wird dann gibt es noch so ein paar Konventionen, die man vielleicht mal wollte, damit wenn man die mit findet. Das soll heißen, dass das die typischerweise auf Server ausgeführt sind und nicht auf. Und es gibt auch herstellerspezifische Untertypen, die jetzt Adobe oder Microsoft oder so definiert und die sollten korrekterweise mit VND wie Vendor anfangen. Was aber nicht alles immer ganz konsequent. Aber mit diesen MIME-Typen hat man sozusagen zunächst mal schon ein sehr schönes Hilfsmittel, um Metadaten anzugeben, was jetzt wirklich der Inhalt von irgendeiner Datei ist oder auch von dem, was in die HTML-Datei eingebettet ist. Sie haben zum Beispiel Text-CSS als MIME-Typ getroffen, an der Stelle, wo Stylesheets in HTML eingebunden sind. Auch da wird sozusagen im Browser gesagt, welche Syntax das ist, die da kommt. Ja, wenn man das Ganze jetzt nochmal anschaut, was diese Webseiten uns insgesamt bieten, dann haben wir einerseits sozusagen eine gestalterische ein gestalterisches Interesse, dass wir die Seite irgendwie schön und benutzbar halten wollen. Andererseits geht es auch um Flexibilität. Ganz viele Browser, die Benutzer haben ganz viele Fenster und wollen vielleicht manchmal bloß ein kleines Fenster in der Ecke haben, wo sie irgendeine Zusatzinformation haben. Und die zwei Sachen widersprechen sich leider zum gewissen Teil. Also wenn man jetzt anschaut, ich will eine Webseite so gestalten, dass sie erstens mein zum Beispiel Corporate Design, meine Corporate Identity von meiner Firma präsentiert, dass sie auch ausgewogen gestaltet ist, dass der Beschäftigte was von versteht, dann wird man versuchen, für die Seite eine feste Formatvorgabe zu machen. Dann heißt es typischerweise, die Seite sollte fix so und so viele Pixel breit und so viele Pixel hoch sein, und das ist unser Standardformat, das wir benutzen. Also früher war das 600x800, heutzutage ist das natürlich ein bisschen mehr. Da ist schon mal ein Problem natürlich, weil man nicht genau weiß, was die feste Formatvorgabe ist. Aber wenn Sie zum Beispiel den Style Guide anschauen, der jetzt für lmu.de zum Beispiel festgelegt wird, da sehen Sie ja vielleicht, dass so schrittweise alle Seiten, die an der LMU gemacht werden, sich so einem einheitlichen Design annähern. Dort steht explizit drin, dass die Seiten eine bestimmte Größe haben sollen. Was für jemand, der jetzt einen Browser vielleicht aufgrund irgendwelcher Sehschwierigkeiten oder so auf eine andere Auflösung stellt, dass alles größer ist, natürlich schon ärgerlich ist, weil dann eben sozusagen nicht die. Dann schreibt der LMU Style Guide vor, dass die Schrift LMU Kompatilfakt benutzt wird, was nun eine Nicht-Standardschrift ist. Es werden bestimmte Schriftgrößen festgesetzt, das könnten, das macht LMU jetzt nicht, aber ein Style Guide könnte zum Beispiel Frames festlegen, weil die natürlich sehr elegant sind, um zu navigieren. Man kann aufwendige grafische Elemente vielleicht vorsehen, die bestimmte Größe haben, wie Logos. Ja, wenn ich jetzt auf Also wenn Sie sich das anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die darauf nicht wirklich reagieren kann und will, weil da sozusagen in den Design Guidelines festgelegt worden ist, die ist eine feste Größe. Also wir haben, beziehungsweise der Mitarbeiter hat an der Stelle auch sozusagen einen kleinen Verstoß gegen die Vorschriften des LMU Design Guides gemacht, wo es auch viele Diskussionen gab. Wir wollten das flüssige Design haben, das heißt, wenn ich die Seite größer oder kleiner mache, dann ist es immer noch ganz gut anzuschauen. Eine zweite Sache, die ist mit der Schrift, wenn man die Schrift festlegt, kann ich natürlich ein Corporate Design präsentieren. Andererseits wollen Benutzer vielleicht eine bestimmte Schrift festlegen, weil sie besser lesbar ist. Insofern ist es mit einem echten Konflikt, dass für manche Benutzer ist es damit flexibler, aber Design festlegen macht. Schriftwahl. Weil sie zum Beispiel schlecht sehen und das in einer größeren Schrift haben wollen. Genauso ist es so, dass wenn ich Flexibilität haben will, dann will ich mit Frames bestimmt nicht arbeiten, weil die das Ganze doch sehr, sehr... Ich will auch mit Grafikelementen, die eine fixe Größe haben und das Vergrößern und Verkleinern komplex machen, will ich auch nicht unbedingt umgehen. Also will ich vielleicht bloß mit ganz wenigen grafischen Elementen arbeiten. Das heißt, man sieht so zwei Kulturen im Webdesign. Das eine ist von den Grafikern getrieben, wo das Web eigentlich dafür missbraucht wird, sozusagen ein fixes Design festzulegen. Und das zweite ist näher an dem, wie das Web ursprünglich war, nämlich wo das im Prinzip eine reine Informationswissenschaftler war, die gar nicht so großen Wert aufs Design gelegt haben, sondern darauf, dass sie die Information finden, die sie brauchen und dass sie es an ihren jeweiligen Nutzungskontext anpassen können. Also das, in diesem Spannungsfeld bewegt sich alles, was wir im Web machen, und deswegen kann man manchmal durch bestimmte Einstellungen im Browser auch noch so. Ja, und eine Gruppe, die habe ich vorher schon erwähnt, von Menschen wird sehr viele Dinge im Browser anders machen, nämlich Leute mit Einschränkungen. Man muss sich das immer klar machen, das Web ist ein Medium, das besonders für staatliche Informationsdienste, für Bürgerservice benutzt wird. Wenn also jetzt irgendwelche Informationen zur, was weiß ich, Grippeimpfung oder sonst was öffentlich bekannt gemacht werden, dann werden die klassischerweise jetzt nicht mehr so viel in Zeitungen publiziert oder über Rundfunk oder so, sondern wirklich die Detailinformationen ins Web gestellt. Behörden haben auch normalerweise sehr gute und sinnvolle Webseiten, das heißt bloß, dass die Öffnungszeiten stehen, auf jeden Fall ein wichtiger Service. Und das ist insbesondere für Leute, die andere Medien schwer nutzen können, eine Zeitung schwer nutzen können, schlecht hingehen können, das anschauen oder so, für die ist das Web natürlich sehr praktisch und sollte für die auch offen sein. Also das bedeutet, dass wir nun gerade bei Menschen, die nun Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten haben, die also in irgendeiner Form behindert sind im Gehen, Sehen, Hören, was auch immer, dass wir denen natürlich eigentlich einen Zugang zu den Webseiten eröffnen müssen, genauso wie wir hier in der Uni einen Zugang für jemand eröffnen müssen, der eben nicht eine Treppe steigen kann, sondern im Rollstuhl reinkommt. Also deswegen spricht man von Barrierefreiheit, obwohl es jetzt nicht physische Barrieren sind im Sinn von irgendwie einer Mauer, die da wäre, sondern von technischer Barrierefreiheit, dass für Menschen mit Einschränkungen ihrer Möglichkeiten eben die Webseiten auch nutzbar sind. Besonders wichtig sind dabei eventuell Hörbehinderung, wobei das, haben wir vorher gesehen, Audio im Web noch keine so große Rolle spielt, aber insbesondere Sehbehinderungen sind ganz gravierend, dass wenn jemand blind ist oder nur sehr schlecht sieht, kann er mit vielen Webseiten eingeschränkt umgehen. Was extrem schwer zu behandeln ist, aber auch wichtig ist, ist natürlich Menschen mit Konzentrationsschwächen, Leseschwächen, wo man nur gegenwirken kann, indem man die Dinge eben sehr klar und sehr übersichtlich strukturiert. Und was auch ein Problem ist, oder sonstigen Einschränkungen, die ja nicht in der Lage sind, mit sowas wie einem Trackpad oder einer Maus richtig umzugehen. Mit den Leuten müssen wir irgendwie zurechtkommen. Und da gibt es auch einen Standard dafür, das findet man im Web, Web Accessibility. Ja, also die Gesetze und Verordnungen davon aufgeführt, die BitV und die ByBitV. Aber das sind im Prinzip Adaptionen. So, dass Bayern Rahmen zumindest für die Seiten Einfluss drauf staatlichen Seiten genügen müssen. Ja, was heißt, die Details finden Sie natürlich also auch wenn das jetzt ein Video ist, sein, dass ich die Webseite ohne mit einem Zeigegerät zu arbeiten benutze, also nur über die Tastatur. Das ist insbesondere mit Spracheingabebrowsern, gibt es auch welche, die wirklich auch durch Spracheingabe bedient werden, wo ich den Befehl eben zum Beispiel zum nächsten Feld zu gehen oder sowas wie Pfeil vorwärts, Tabulator vorwärts, Tabulator rückwärts über Sprachkommandos geben kann. Damit sollte ich alle Navigationsaufgaben und natürlich also auch mit sagen sowas wie Return, ich führe es jetzt aus, damit sollte ich alle Navigationsaufgaben auf einer Webseite erledigen können. Ich muss nicht zum Beispiel mit der Maus irgendwo in der Grafik an eine bestimmte Stelle gehen, um was zu tun. Dann sollte generell die Struktur klar sein, die und auch in der richtigen Reihenfolge, wenn sie linearisiert werden, insbesondere bei Tabellen und Framesets ein Problem, weil jemand, der sich die Webseite vorlesen lässt von einem Audiobrowser, die Sachen in der richtigen Reihenfolge kriegen muss und in der Größe die Orientierung noch behalten kann. Also ein weiterer schwierig zu beurteilender Punkt. Für die Leute, die zwar schon sehen, aber nur schlecht, ist es auch extrem wichtig, dass wir einen hohen Kontrast zwischen Vordergrund und Hintergrund haben. Das ist für die anderen auch nicht schlecht, also dass man nicht irgendwie dunkelblau auf mittelblau oder so die Schrift hält, sondern wirklich einen starken Helligkeitskontrast hat. Es gibt ja auch Leute, die sehr schwer Farben unterscheiden können, Farbfehlsichtigkeit. Auch da ist es wichtig, dass Informationen sich nicht bloß durch ihre Farbe unterscheiden, sondern auch durch ihren Helligkeitsgrad, dass die sozusagen im Schwarz-Weiß-Bild auch zu unterscheiden sind. Und eine Sache, die viele Leute nicht wissen, ist das, was ja Gott sei Dank nicht mehr so häufig ist, aber immer noch vorkommt in Werbebannern und so zum Beispiel, dass Inhalte, die blinken oder sich sonst irgendwie in einem regelmäßigen, relativ schnellen Rhythmus verändern, dass die für eine bestimmte Gruppe von Benutzern gefährlich sein können, weil das ein Trigger für Anfälle zum Beispiel bei Epilepsie sein kann. Deswegen ist in den WHI-Guidelines festgelegt, dass solche Inhalte eigentlich nur gezeigt werden dürfen, wenn vorher eine Warnung geschaltet ist. Also wenn es heißt, die nächste Webseite, die enthält blinkende Inhalte, wollen Sie das wirklich sehen? Ja oder nein? Dann kann man sowas machen. Also man sieht schon, dass da eine Menge Sachen drin sind, an die man im ersten Moment nicht denkt. Und es gibt auch einen richtigen Evaluierungsprozess, wo Webseiten auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht werden. Und zu einer richtig professionellen Behandlung von Webseiten gehört der Aspekt natürlich genauso. So, jetzt ist ein bisschen weniger als eine Stunde, seit ich angefangen habe. Aber ich bin jetzt genau am Ende dieses ersten Themenblocks. Ich möchte so an der Stelle die Pause machen. Ich gebe Ihnen auch, damit Sie sich vielleicht ein bisschen stärker beruhigen, noch ein paar Minuten mehr. Das heißt, wir fangen nur um 5:05, also in 12 Minuten nach der Uhr, wieder an. Und der zweite Themenblock wird deutlich anders sein. Muss ich auch gleich sagen. Okay, bis nachher. Richtigen Folien zu kommen. Ja. Komplett anderes Thema, nämlich Signalverarbeitung. Warum kommt jetzt plötzlich so ein Sprung? Ich habe es schon mehrfach angekündigt. Ja, der Punkt ist einfach der, wir haben uns jetzt das Langen und das Breiten mit Text auseinandergesetzt. Zunächst mal mit Text in so einer klassischen Form, wie Menschen Text aufnehmen, wie man Text gestalten muss, dass Menschen damit arbeiten können, das aufnehmen können. Und dann die stärker digitale Form, wie man Text als Hypertext gestalten kann, ganz konkret damit der Ausprägung HTML. Und damit ist für diesen Überblickskurs, den wir hier haben, zunächst mal das Thema Text erledigt. Da gibt es dann noch was, das darauf aufsetzt, ein bisschen später, ganz am Ende der Vorlesung fast, wo es um dynamische Webseiten geht, da werden wir nochmal über HTML ein bisschen reden. Aber zunächst mal ist das Thema Text erledigt. Und wir haben ja versprochen, dass wir die einzelnen Medientypen so durchgehen und damit irgendwie auch die Sinnesorgane so ein bisschen durchgehen oder die verschiedenen Nutzungsarten der Sinnesorgane. Und da geht es jetzt natürlich um die anderen Medien außer Text, man hat es vorher bei den Medi-Types gesehen, also um Audio, um Bilder, um Bewegtbilder. Und das werden jetzt große Kapitel sein, die wir uns jeweils im Einzelnen anschauen. Und jetzt ist es so, dass wir so ein bisschen schon Ansätze dazu, wie man mit diesen Signalen umgeht, zum Beispiel Audiosignalen gesehen haben in den allerersten Vorlesungen, wo wir so ein bisschen Abtasttheorem und sowas angeschaut haben. Und an der Stelle muss man noch ein kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen. Da gibt es ein paar Begriffe, die wir brauchen, die dann immer wieder in diesen, sowohl bei Audio als auch bei Video, vorkommen werden oder bei Bildern. Und deswegen habe ich die jetzt mal nach vorne gezogen. Das sind also eigentlich drei Begriffe, die man sozusagen verstehen sollte bei der Gelegenheit. Das eine ist der Begriff des Frequenzspektrums. Der sollte bekannt sein und sollte, mit dem sollten Sie was anfangen können. Ganz eng damit zusammenhängt der Begriff der Fourier-Transformation, wobei das jetzt nicht im technischen Detail behandelt wird, es kommt in der Mathematik noch mal irgendwo viel genauer. Und als Konsequenz aus der ganzen Geschichte ein bisschen was über das Abtasttheorem nochmal mit einem zweiten Blick. Ja, und eine praktische Anwendung der ganzen Dinge sind Filter. Das sind die Sachen, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Wenn Sie in die Literatur reinschauen, werden Sie feststellen, dass das ganz schön mathematisch und aufwendig wird. Ich habe mich jetzt wirklich bemüht, für die Vorlesung das so aufzubereiten, dass die Mathematik entweder gar nicht sichtbar ist oder dass es sehr anschaulich erklärt wird. Ich werde auch versuchen, mit Demonstrationen, mit verschiedenen Applets aus dem Web zu arbeiten. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese beiden Bücher reinschauen, da kommen einfach viele Formeln drin vor und da kommt viel Mathematik drin vor. Und wenn man in das Gebiet tiefer eindringt, dann kommt man um die Mathematik nicht rum. Das zweite Buch, das ich angegeben habe, insbesondere, das ist zwar ein englischsprachiges Buch von Lyons, das ist bewusst deswegen ausgewählt, weil das noch eins der wenigen Bücher ist, das sozusagen nicht bloß den mathematischen Apparat erklärt, sondern immer mal wieder intuitive Erklärungen zu geben versucht, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ja, steigen wir mal ein. Da gibt es einen Begriff, den haben wir ja schon getroffen, die Folie, glaube ich, war sogar so schon da, Frequenz und Periode. Also wir wissen, dass es zeitveränderliche Signale gibt, die periodisch sind. Generell kann es natürlich eine beliebige X-Achse sein, es muss nicht die Zeit sein, es kann auch der Raum sein und irgendwas anderes. Und man kann periodische Signale haben, das heißt, der Signalverlauf wiederholt sich regelmäßig. Es gibt irgendwo einen Punkt, da fängt der Signalverlauf wieder von vorne an. Und die Periodenlänge ist eben dieser Zeitraum, bis es wieder von vorne anfängt, und die Frequenz ist der Kehrwert davon. Das ist jetzt hier an einem Beispiel von einer Sinusfunktion noch mit zur Erinnerung aufgemalt. Natürlich ist es nicht so, dass alle Signale Sinusfunktionen sind. Also wenn Sie das anhören, akustisch anhören, werden wir gleich sogar machen, dann werden Sie feststellen, dass es natürlich sehr langweilig ist, bloß eine Sinusfunktion anzuhören. Es ist einfach bloß ein Piepsen in einer bestimmten Tonhöhe, nämlich der Frequenz, die da eingestellt ist. Es gibt jede Menge andere Frequenzformen. Hier sind Beispiele, zum Beispiel ganz am Anfang, also eine unregelmäßige, aber periodische Frequenz, periodische Signalform, nicht Frequenzform, Signalform, wo man sich darüber unterhalten kann, was das eigentlich für eine Frequenz ist, aber zumindest da, wo das T eingezeichnet ist, sieht man, da wiederholt sich das gesamte Signal. Dann gibt es aber andere, Sägezahn, Funktion Dreieck, Funktion Rechtecksfunktion, das sind alles periodische Signale und auch welche, die sozusagen ja nicht ganz so mathematisch exakt sind, zum Beispiel so ein approximiertes Rechteck, wo man sieht, das ist im Prinzip schon ein Rechteck, aber es hat so Schwankungen in den geraden Bereichen und so ja, Zacken quasi an den Übergangsstellen. Die trifft man auch ziemlich oft, werden Sie auch gleich sehen, warum. Das sind also alles periodische Signale, die sich wiederholen, nicht nur natürlich die Sinuskurven. Und die können natürlich alle die gleiche Frequenz auch haben, aber eine verschiedene Signalform. Ja, wenn wir über Frequenzen reden und in diese Bücher reinschauen, wie die über Frequenzen reden, dann werden wir feststellen, dass da ganz oft nicht so direkt von Frequenzen jetzt im Sinn von 1 durch Sekunde oder so die Rede ist, sondern dass zunächst mal über Winkel geredet wird, über Winkelgeschwindigkeiten. Also Sie wissen ja vielleicht, wie das mit dem Winkel ist, noch von der Schule her. Ein Winkel kann ich in Grad angeben und ich kann ihn als einen Anteil des Umfangs von einem Einheitskreis angeben. Einheitskreis, also Radius 1, habe ich dann 2 Pi als Umfang. Und dann kann ich sagen, wie weit sozusagen auf dem Umfang ich gekommen bin. Und dann ist logischerweise, wenn ich ganz unten bin, 180 Grad, habe einmal Pi. Wenn ich wieder ganz rum bin, habe ich 2 Pi. Und dann ist Pi halbe zum Beispiel dasselbe wie 90 Grad und 3 halbe Pi dasselbe wie 270 Grad. Das ist, denke ich, Gymnasium. Auch die Kreisfrequenz ist vermutlich eine Sache, die in der Physik irgendwie schon vorkommt. Man stellt sich also vor, man hat einen Zeiger, der sich quasi entlang ja, so eines Zifferblatts dreht, eines, wie ein Uhrzeiger, und der kann ja langsam oder schnell laufen. Schauen Sie sich den Stundenzeiger und den Sekundenzeiger an. Und wenn man messen will, wie schnell die sind, dann schaut man, welchen Winkel überstreicht der in einer Sekunde. Was ist sozusagen der Winkel, der in einer Sekunde zurückgelegt wird? Und den kann man in diesem Bogenmaß angeben, dann hat man also sozusagen Grad pro Sekunde. Und das ist diese sogenannte Kreisfrequenz, die sich also ganz einfach im Prinzip ausrechnen lässt. Also wenn ich die Frequenz habe, dann kann ich die in ganz normale Frequenzen Hertz habe, dann kann ich mit 2 Pf sozusagen dieser, der Durchlauf, einmal bis die Wiederholung passiert, kann ich, indem ich das mit 2π multipliziere, habe ich sozusagen die Angabe in Rad pro Sekunde, weil eben ein ganzer Durchlauf eben 2π sozusagen im Bogenmaß ist. Beziehungsweise man kann natürlich auch die Formel für die Periode anwenden, sagen, also das Omega ist dasselbe wie 2π geteilt durch t, weil f ist dasselbe wie 1 durch t. Und dieses kleine Omega, das trifft man eben immer mal wieder. Und was ich Ihnen hier versuche klarzumachen, ist, das Omega ist eigentlich bis auf den Faktor 2π nichts anderes als das f, das drückt die Frequenz aus. Ja, und wenn man sich jetzt so eine Drehung vorstellt von dem Zeiger, dann sollte man in der Mathematik und Physik das eigentlich nicht so wie bei der, wie bei der Uhr sehen, sondern entgegengesetzt, der umgekehrte, also entgegen dem Uhrzeigersinn ist der mathematisch positive Drehsinn. Und wenn man sich so einen Zeiger nun vorstellt, der im mathematisch positiven Sinn sich dreht, dann ist hier mal ein Beispiel gemacht, der hat also sozusagen angefangen, also hier flach lag und es hat sich hochgedreht, jetzt steht er auf 90 Grad, also auf Pi halbe. Und wenn man jetzt nach rechts sozusagen die Spitze des Zeigers abträgt, jeweils zu dieser Position im Winkel, wo wir sind, dann sind wir also bei Pi halbe, sind wir genau bei dem Maximum in, in der Sinusschwingung. Wenn wir jetzt wieder auf der anderen Seite runtergehen mit dem Zeiger, dann sind wir hier bei 180 Grad, also bei Pi, sind wir auf dem Nullpunkt. Wenn wir weitergehen, dann sind wir irgendwann im Negativen sozusagen bei 270 Grad, haben wir das negative Maximum, das Minimum hier, und bei 360 Grad sind wir wieder oben. Das heißt, ich glaube, man kann sich das auch, wenn mein Applet funktioniert, dort auch praktisch anschauen. Ja. Was ich hier sozusagen noch zusätzlich jetzt gemacht habe, ich mache mal ganz von vorn, das Beispiel, das wir jetzt in der Vorlesung gerade hatten, auf den Folien, ich habe einen Zeiger, der sozusagen am Anfang ganz flach liegt und jetzt lasse ich ihn ablaufen, es wird eine schöne klassische Sinuskurve. Ich kann mit dem natürlich jetzt verschiedene Dinge machen, ich kann den zum Beispiel einfach ein bisschen kleiner machen, den Zeiger, mit dem Effekt, dass ich die gleiche Frequenz ab eine Eigenschaft von diesem Zeiger. Was ich auch machen kann, was man vorher schon gesehen hat, ich kann den Zeiger natürlich schon an einer bestimmten Stelle anfangen lassen, wo er nicht flach liegt und laufen lassen. Und was Sie sehen, in dem Fall ist eine sehr große Amplitude. Ich mache das Gleiche nochmal mit einer kleineren Amplitude, dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher, fangen gleich da hinten an. Was Sie sehen, wir fangen sozusagen später an in der Sinuskurve, da ist schon ein Stückchen weit gekommen. Und irgendwo kommt dann natürlich der ganz normale Nulldurchgang und die Sinuskurve geht wieder von vorn los. Das ist das, was man eine Phasenverschiebung nennt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass die Phasenverschiebung eigentlich den Anfangswinkel von dem Zeiger bedeutet, dass die Länge von dem Zeiger im Prinzip die Amplitude bedeutet und die Frequenz ist natürlich genau die Geschwindigkeit, mit der der Zeiger sozusagen den Kreis durchläuft und dadurch ergibt sich aus der Ja, jetzt ist doch ein Signal da. Okay. Jetzt wieder zurück zu den Folien hier. Was Sie treffen und was Sie vielleicht, wenn Sie genau jetzt lesen konnten, was auf dieser Seite aus dem Web stand, wo ich dieses Applet hier hatte, dann stand da, wohin ich hier geklickt habe, ist nicht eine ganz normale Ebene, sondern ist die sogenannte komplexe Ebene, die Complex Plane. Da werden wir nicht weiter darauf eingehen, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass man sich diese Zusammenhänge bei den Schwingungen sehr gut sozusagen veranschaulichen kann oder rechnerisch gut aufbereiten kann, indem wir davon ausgehen, dass die x-Achse, die wir jetzt gerade hatten, der Realteil der komplexen Zahl ist und die y-Achse der Imaginärteil. Da passiert genau das Gleiche. Wir haben also diesen Zeiger, der sich da dreht. Und wenn man die Formel sozusagen benutzt, was jetzt so eine Kosinusschwingung dort oben zum Beispiel ist, was sich da als Realteil ergibt, dann hat man hier a mal Kosinus Omega t. Omega ist also die Frequenz, t ist der Parameter, a ist die Amplitude und Theta ist die Phasenverschiebung. Und das kann man eben ausdrücken, indem man die Eulersche Formel benutzt, die dort oben steht, weil nämlich Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi ist das E hoch I Phi. Und deswegen trifft man manchmal, und das ist wirklich jetzt bloß ein Hinweis, deswegen trifft man manchmal Formeln, die über Schwingungen reden, in denen der Cosinus und der Sinus nicht vorkommen, sondern in denen E hoch I Phi benutzt wird, was letztlich, oder E hoch I Omega T dann natürlich, weil das Phi ja dann eben, oder E hoch I mal Omega T plus Theta, also was eben die Phi sind, die tatsächlich in der Formel vorkommen, dann kriegt man eben durch Realteil und Imaginärteil, kriegt man wieder diese beiden Anteile, die Projektion auf die X- und die Y-Achse, die wir vorher auch hatten. Wie gesagt, das ist für uns nicht wichtig und ich werde auch die imaginäre Darstellung jetzt nicht weiter benutzen, nur wenn Sie irgendwo mal in der Literatur irgendwelche Formeln treffen, in denen E hoch I mal irgendwas steht, dann ist das, was hinter dem I steht, normalerweise die Frequenz, um die es geht. Und das Ganze ist nichts anderes als eine mathematisch einfachere Kodierung der Tatsache, dass es hier mit Sinusschwingungen zu tun haben, die wir eben als, so wie wir es vorher gerade angeschaut haben, als Phasers, wie man das auch nennt, als Zeiger, die sich auf einer Ebene drehen, erzeugt vorstellt. Ja, eine Sache, die warum wir das Ganze machen, ist, dass wir ja nun mit anderen Schwingungen als den reinen Sinusschwingungen umgehen können wollen. Wir haben ja vorher so unregelmäßige Wellenformen gehabt. Und da ist eine Sache schon mal, wenn ich zwei periodische Schwingungen zusammensummiere, dann habe ich wieder eine periodische Schwingung. Besonders gut geht es natürlich, wenn die beiden auch noch die gleiche Frequenz haben. Aber es geht auch, wenn zum Beispiel eine Frequenz das Doppelte ist von dem anderen, dann dreht sich halt, dann, wenn man sich als drehende Zeiger sich vorstellt, dann dreht sich der zweite Zeiger ein bisschen schneller als der erste. Also, wenn wir jetzt diese Phaser-Darstellung uns vornehmen mit den drehenden Zeigern, dann kann man ja sagen, ich habe einen Zeiger, der sich dreht, wie vorher, und ich habe einen zweiten Zeiger, der sich dreht, entweder gleich schnell oder vielleicht auch zum Beispiel schneller. Und dann nehme ich diesen zweiten Zeiger und setze ihn an die Spitze des ersten und mache das Gleiche, was ich vorher gemacht habe. Ich schaue mir aber nur die Spitze des zweiten Zeigers an. Das ist quasi wie so ein Gelenkarm, wo eben der eine große Arm sozusagen bewegt wird und an dem Arm hängt noch ein zweiter Ausleger dran, der eben seine eigenen Bewegungen macht. Das ist vielleicht so statisch beschrieben nicht ganz so einfach und deswegen habe ich ja diese Applets hier dabei. Da ist es so gemacht, dass wir zwei Zeiger haben, wo der zweite Zeiger sich mit genau der doppelten Geschwindigkeit von dem ersten bewegt. Das heißt, das ist jetzt der erste Zeiger, da ist alles so wie vorher. Und jetzt setze ich einen zweiten Zeiger dran. Das heißt, ich habe jetzt zwei solche Bestimmungsstücke. Ne? Ich habe einmal eine Schwingung, die hat eine gegebene Frequenz, sagen wir Omega, und eine bestimmte Amplitude, die habe ich gerade gezeichnet mit der Länge von dem orangen Pfeil und eine bestimmte Phasenverschiebung, das war der Winkel, den ich benutzt habe für den orangen Pfeil oder die orange Linie. Und jetzt habe ich noch einen zweiten, bei dem ist die Frequenz zweimal Omega, die doppelte Frequenz und er hat eine andere Länge, andere Amplitude also und eine andere Phasenverschiebung. Und jetzt kann man die natürlich ablaufen lassen und was das System jetzt macht, ist, dass es sozusagen die Spitze des grünen Pfeils mitverfolgt. Und man sieht schon, da wird also als Trajektorie hier auf der Fläche wird das ja schon was anderes als ein Kreis natürlich gezeichnet und Sie kriegen ein periodisches Signal, das jetzt eine deutlich andere Wellenform hat als ein klassischer Sinus. Also machen wir vielleicht noch ein zweites Beispiel, machen wir dann mal einen ganz normalen Sinus und haben jetzt sozusagen um 90 Grad versetzt dazu eine wesentlich kleinere Schwingung draufgesetzt, dann haben Sie, sehen Sie also im Prinzip diesen großen Sinus und der wird sozusagen mit der doppelten Frequenz wird er sozusagen an seinen Spitzen eingedellt, weil da jeweils 90 Grad versetzt eben die andere Schwingung sozusagen dagegen arbeitet und versucht den auszulöschen. Also auf die Art und Weise kann ich mit minimalem Aufwand relativ komplexe Formen sozusagen ja, zunächst mal erzeugen, wenn ich mir das so vorstelle. Übrigens, wenn Sie dieses mit diesem Applet, also mit dieser interaktiven Demo arbeiten wollen, das ist zwar alles in Englisch, aber da sollten Sie sich eh dran gewöhnen. Ich habe, glaube ich, auch noch mal nachgeschaut, dass der Link funktioniert. Das ist der Link, den ich hier benutze für die Demos. So, jetzt war das schon in dem Beispiel so, dass wir eine Frequenz hatten und das Doppelte dieser Frequenz. Das kann man so ein bisschen noch verallgemeinern. Man kann sagen, wir haben eine Menge von Schwingungen, die harmonisch ist. Das heißt, alle beteiligten Schwingungen sind ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz. Es gibt eine Grundfrequenz und davon sind das alles Vielfache. Die Grundfrequenz muss nicht unbedingt selber dabei sein bei diesen harmonischen Schwingungen, sondern das muss bloß existieren als gemeinsame Grundfrequenz. Und irgendwelche Phasenverschiebungen stören uns im Moment nicht. Das heißt, das Beispiel hier, wo Sie 3t und 6t haben, also beides ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz sind, oder es ist sogar das zweite ein Vielfaches der ersten, ist durchaus eine Menge von harmonischen Schwingungen, die zwei, obwohl wir hier natürlich verschiedene Amplituden noch davor haben mit 4 und 2 und bei der hinteren noch eine Phasenverschiebung von Pi Viertel dabei haben. Also eine Summe harmonischer Schwingungen. Und jetzt ist es sozusagen eine schlichte Fortsetzung dessen, was wir vorher gemacht haben, wo wir eine Frequenz mit der doppelten Frequenz überlagert haben, dass wir eben jetzt mehrere Schwingungen überlagern, die aber alle sozusagen Vielfache einer gemeinsamen Grundfrequenz sind. Das sind diese harmonischen Phasorsummen. Da kann ich jetzt, habe jetzt die erste harmonische, zweite harmonische, dritte, vierte sozusagen aneinander gestückelt. Sie sehen dort unten, wird auch mitgezählt. Und Sie sehen, dass natürlich entsprechend die Wellenformen, die ich dabei erzeuge, deutlich komplexer werden. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Ich habe nichts anderes gemacht, als sozusagen diese Vektoren, diese Drehvektoren, diese Zeiger aneinander gestückelt. Immer den neuen an das Ende des alten. Kann natürlich auch mal ein großer Zeiger an der Spitze von dem kleinen sein. Das ist natürlich auch möglich, dass die größer werden. Und dann kommt vielleicht am Schluss noch ein ganz kleiner. Auch das ist natürlich möglich. Ja, und wenn man sich das anschaut, es ist eine erstaunliche Komplexität, die da drin steckt in dem Bewegungsablauf. Und man fragt sich natürlich jetzt, ist das denn so flexibel, dieses Verfahren, das ich jetzt gerade habe, dass ich damit irgendwie alle möglichen Schwingungen erzeugen kann? Weil ich habe damit ja sozusagen einen Baukasten, wo ich mit meinen Pfeilen, die ich da aneinander stecke, tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Schwingungen erzeugen kann. Wenn man sich jetzt irgendeine Schwingung anschaut, wie sie eben zum Beispiel ein Musikinstrument macht, kann ich die denn damit erzeugen, simulieren sozusagen. Und damit kommen wir in dieses zweite Kapitelchen rein hier, nämlich zu einem Herrn, der jetzt gerade hier zu sehen ist, der um die Französische Revolution herum gelebt hat, Jean-Baptiste Joseph Fourier, ein sehr bekannter französischer Mathematiker, der rein in der Mathematik zu Hause, aber Grundlagen gelegt hat, die ohne diese heute keine MP3-Player und die meisten anderen Produkte der digitalen Medienindustrie haben könnten. Das ist wirklich eine ganz elementare Grundlage. Ja, der hat sich nämlich genau diese Frage gestellt, die ich vorher so angerissen habe. Kann ich denn, indem ich bloß diese Sinusschwingungen, also die sich drehenden Zeiger aneinander stückle, kann ich damit jede beliebige Schwingung nachbauen? Und was er bewiesen hat, ist tatsächlich in einem gewissen Grad ja. Natürlich nicht jede Schwingung, weil was rauskommt, muss immer eine periodische Schwingung sein. Das ist ganz klar, kann ja nichts anderes sein. Aber jede periodische Schwingung kann ich durch dieses Spiel, das ich vorher hatte, annähern. Allerdings, oder sogar noch eine stärkere Aussage, es reicht auch, dass das harmonische Schwingungen sind. Das heißt, dass das alles ganzteilige Vielfache einer Grundfrequenz. Das genügt mir, um jede periodische Schwingung bauen zu können. Allerdings, wie gesagt, es ist angenähert, aber ich kann sie, als Mathematiker tut es jetzt da wieder leicht, ich kann sie natürlich auch genau erreichen, indem ich eben so eine Grenzwertbildung mache, das heißt, indem ich eine unendliche Summe bilde. Das heißt, ich kann im Prinzip für jede Schwingung, die mir gegeben wird, jede periodische Schwingung, kann ich angeben, wie diese Bestimmungsstücke dieser Formel gelten müssen, die also eine Summe bis ins Unendliche ist, was natürlich noch ein Problem für uns zunächst mal darstellt. Die geht von 0 bis unendlich und für jeden Wert von 0 bis unendlich muss ich einen Amplitudenwert angeben. Das sind jetzt die Vielfachen der Grundfrequenz. Ja, also bei 1 ist die Grundfrequenz, wenn k gleich 1 ist, und bei 2 ist das Doppelte und so weiter. Und da gebe ich jeweils die Amplitude an mit dem ak, also bei 1 a1, bei der doppelten Frequenz a2 und so weiter. Omega 0 ist die Grundfrequenz selber, t ist der Parameter. Das k ist der Multiplikator, mit dem das immer die doppelte, dreifache und so weiter Frequenz wird. Und ich kann auch noch eine Phasenverschiebung angeben für jede Überlagerung. Wenn man sich nochmal die ersten Glieder anschaut, wenn k gleich 0 ist, dann kommt da natürlich a0 mal Cosinus 0 mal, also da kommt nichts von dem k-Element rein, sondern bloß das Theta k. Das heißt, es kommt a0 mal Cosinus Theta 0 raus. Das heißt, es ist eine fixe Zahl, die wir vorbestimmen mit dem a0 und dem Theta 0. Das ist der Gleichanteil sozusagen. Damit kann ich quasi das Level einstellen, auf dem die Schwingung stattfindet, nach oben, nach unten schieben. Wenn ich den ersten anschaue, dann habe ich Amplitude 1 mal Cosinus Omega 0 t, die Grundfrequenz, also plus Theta 1, also plus eine Phasenverschiebung, das ist die Grundfrequenz selber, eventuell phasenverschoben. Und alle anderen haben dann eben immer das Schema, das ganz allgemeine Schema, dass ich den Amplitudenfaktor habe, den Koeffizienten, den ich davor tue, und eine Phasenverschiebung, das muss ich für die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, ja, letztlich bis zur unendlichen harmonischen Schwingung angeben. Aber damit kann ich jede periodische Schwingung annähern. Das Interessante daran ist, dass man der Fourier noch zusätzlich ein Rechenverfahren angegeben hat, wie ich diese Koeffizienten bestimmen kann. Das heißt, es ist auch ein konstruktives Verfahren. Ich kann die ausrechnen. Und es ist auch für uns wichtig, weil wir natürlich nicht so viel Zeit haben, bis ins Unendliche zu rechnen, dass man die Approximation mit einer gewissen Genauigkeit betreiben kann und sagen kann, ab einer gewissen Genauigkeit interessiert es mich sozusagen nicht mehr und ich kann die Summe abbrechen und dann kann ich also eine vorbestimmte Genauigkeit erreichen. Das ist eine sehr interessante Sache. Das Einzige, was uns dabei ein klein wenig beunruhigen könnte, ist, dass das halt nur für periodische Funktionen geht. Und wenn Sie jetzt irgendein Tonsignal zum Beispiel nehmen, bleiben wir da einfach halber bei Tonsignalen, dann werden Sie eben nicht immer periodische Signale finden. Also es gibt natürlich periodische Signale, zum Beispiel ein einzelner Ton eines Musikinstruments, das ist tatsächlich ein periodisches Signal. Wenn also da wirklich nur einfach die Note A gespielt wird mit einer bestimmten Stärke, aber das schon gar nicht mehr so gut möglich ist, weil das kann man natürlich nicht auf die Dauer halten, vielleicht beim elektronischen, beim Keyboard oder so geht es nur am ehesten, dann habe ich sozusagen so eine periodische Schwingung. Aber in dem Moment, wo da ein bisschen mehr passiert, wo eben Dynamik drin ist, wenn man Sänger hat oder wenn überhaupt eine Melodie gespielt wird spätestens, dann ist das eben nicht mehr periodisch. Das heißt, wir haben da ein Problem. Wir haben nicht immer periodische Signale. Und der Trick, den man da anwendet, ist, dass wir, und das ist eine ganz, ganz elementare Sache in der Signalverarbeitung, dass man sich ein kleines Fenster rausnehmen muss. Also jetzt hier ein Fenster in der Zeit. Einen kleinen Abschnitt in der Zeit und für den kleinen Abschnitt sagen wir, wir nehmen jetzt mal an, dass sich der unendlich wiederholt. Wir stückeln den sozusagen immer wieder an sich selber dran, dann haben wir ein periodisches Signal. Und mit dem können wir die Fourier-Analyse machen. Das heißt, Sie haben bei der Fourier-Analyse, wenn Sie ein unregelmäßiges Signal machen, immer diese Frage, wie klein ist sozusagen Ihr Messfenster, das Sie anwenden. Und das Gleiche gilt übrigens bei Bildern auch. Da müssen Sie auch irgendwelche Kästchen festlegen. Das werden wir immer wieder finden bei den klassischen Verfahren, also in JPEG zum Beispiel passiert sowas Ähnliches, da wird auch so eine Transformation im Prinzip gemacht. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen anders ansehen, dass wir an der Stelle eine Funktion in einen anderen Raum übertragen, weil was wir haben, zuerst mal haben wir einen Signalverlauf und dann haben wir eine Anzahl von Koeffizienten sozusagen. Wir wissen sogar, welche Frequenzen das sind, nämlich die ganzzahligen Vierfachen der Grundfrequenz. Und wir sagen für jede dieser Frequenzen einen Koeffizienten. Das heißt, wir haben im Prinzip bloß eine Folge von Zahlen eigentlich, in die wir diese Schwingung übersetzt haben. Und wenn man jetzt bloß eine beschränkte Genauigkeit haben will, dann kann ich sogar sagen, dass ich eben eine feste Zahl nur annehme von solchen Schwingungen, also zum Beispiel 1024 solche Schwingungen nehme, womit ich dann im Bereich der diskreten Fourier-Transformation bin. Und dann habe ich quasi eine Übertragung aus meinem Signalverlauf in einfach eine Folge von 1024 Zahlen, die sagen, wie hoch sind die Anteile dieser einzelnen harmonischen Schwingungen da drin sind. Noch toller an der ganzen Sache ist, das ist ja eigentlich schon was relativ Einfaches, dass man so eine Menge von Zahlen rauskriegt, dass das auch algorithmisch sehr schnell geht. Also es gibt einen Algorithmus, die Fast-Fourier-Transformation, die im Prinzip nicht viel mehr ist als eine Matrizenmultiplikation, die wirklich sehr schnell ausgerechnet werden kann. Auf moderner Hardware ist das also überhaupt kein Problem, diese Fourier-Transformation durchzuführen. Das Wichtige ist, dass wir jetzt über zwei verschiedene Räume reden. Wir haben einerseits den Werteraum. Da haben wir ein Koordinatensystem, was sich irgendein Signalwert, also zum Beispiel der Schalldruck bei einem akustischen Signal, verändert über zum Beispiel der Zeit. Es könnte auch der Helligkeitswert über dem Ort sein, wenn wir ein Bild haben, aber jetzt interessiert uns im Moment mal, wie sich eben zum Beispiel ein akustisches Signal, sozusagen die Lautstärke, über die Zeit verändert. Das zweite Bild rechts hat ein ganz anderes Koordinatensystem. Dort stehen unten Frequenzen und hier oben steht, was das eigentlich keine Einheit hat, sondern nur ein Anteil ist. Also das ist irgendwas, was oben irgendwie 1 gibt oder 100% oder so, und ein Wert ist dann eben zwischen 0 und 100%, oder zwischen 0 und 1 irgendein Anteil. So kann man sich das jedenfalls zunächst mal vorstellen. Das sind Koeffizienten, die den Anteil der einzelnen Frequenzen bestimmen, und in unserer diskreten Fourier-Transformation, wo wir also bloß eine bestimmte Anzahl von Frequenzen zulassen wollen, wissen wir, dort unten gibt es eine bestimmte Anzahl von Stellen, von Frequenzen, von Frequenzeinträgen, für die können wir sagen, mit welchem Anteil die vertreten sind. Da kann man im Prinzip so einen Balken zeichnen und kann sagen, es gibt eben bestimmte Frequenzanteile. Hier ist eben mal unsere Grundfrequenz, das Zweifache der Grundfrequenz, Dreifache, Vierfache, Fünffache und so weiter der Grundfrequenz. Und ich kann hier sagen, das Signal hat irgendwie diese Anteile und bei den anderen ist jetzt vielleicht 0. Und das hier, wie gesagt, ist die Frequenz und das dort oben ist der Anteil. Das ist jetzt eine ganz, ganz andere Darstellung als der Signalverlauf. Und die zwei Dinge nicht durcheinander zu bringen, ist ganz wichtig, die werden uns immer wieder begegnen. Das hier nennt sich das Frequenzspektrum. Man sagt, diese Schwingung, die wir da analysieren, die jetzt eine periodische Schwingung ist, und wie gesagt, wenn sie es nicht ist, dann müssen wir entsprechend ein kleines Fenster nehmen. Diese Schwingung, die wir jetzt gerade analysieren, die setzt sich aus folgenden Kosinusschwingungen zusammen, also sprich, die hat einen sehr, wenn das jetzt so ausschaut, hier ganz nah am Nullpunkt sind hohe Anteile und nach oben kommen keine mehr. Das heißt, die hat einen hohen Anteil an niedrigen Frequenzen und einen niedrigen an hohen. Das heißt, das ist vermutlich, was das sich relativ tief anhört, wenn man es jetzt akustisch wiedergeben will. Das heißt, Sie können die Anteile der niedrigen und hohen Frequenzen dort sozusagen sehen. Eine Sache, die Sie vielleicht schon getroffen haben, wenn Sie Stereoanlagen anschauen, da gibt es oft diese Equalizer, wo man mit so Schiebereglern einstellt, wie die niedrigen Frequenzen, die mittleren, die hohen Frequenzen beeinflusst werden. Da stehen manchmal sogar Frequenzen dabei. Das ist so eine Geschichte, wo ich im Prinzip über die verschiedenen Frequenzen rede. Manche Stereoanlagen haben nicht bloß einen Equalizer, sondern die haben so Balken, die rauf und runter sausen und ihnen die, zumindest für ganze Gruppen von Frequenzen, die Frequenzanteile anzeigen. Und das ist im Prinzip so ein Frequenzspektrum, mit dem sie es da zu tun haben. Und wie gesagt, es gibt bei ortsabhängigen Signalen auch. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen Theoretisch, ich zeige Ihnen jetzt diese Folie nochmal sozusagen auf dem Projektor nur und dann mache ich das auch nochmal sozusagen akustisch. Eine reine Sinusschwingung, eine bestimmte Frequenz, in dem Fall ist sogar wirklich festgelegt, also 349 Hertz wird das dann sein, was wir dann abspielen, ist in dem Applet eingestellt. Das schaut im Werteraum so aus, dass es eben die klassische Sinusfunktion ist, klar. Wenn Sie in den Frequenzraum gehen, dann können Sie sich vorstellen, hier stehen Frequenzen, die gehen in dem Fall nach Hertz. Und wenn da 15 und K steht, dann heißt das 15 Kilohertz. 15 Kilohertz ist also eine sehr hohe Frequenz in einem Bereich nahe an der Grenze des menschlichen Hörvermögens, also spätestens bei 20 Kilohertz ist aus, bei mir bestimmt schon bei 15. Das ist altersabhängig, wo man sozusagen das Ende des Hörvermögens hat nach oben. Interessant ist jetzt, wie kann ich diese Sinusschwingung von 349 Hertz, wie kann ich die in dem Frequenzraum darstellen? Ja, das ist natürlich nur eine Schwingung, da ist überhaupt nichts überlagert. Und ich finde natürlich im Frequenzraum genau die Stelle von 349, die ist eben irgendwo, ja, dort unten ist 1000, da ist 5000 müsste das sein, genau. Die hat das an einer Stelle hier auf dieser Skala einen genau festgelegten Punkt, weil da sind ja die Frequenzen, wir sagen, das ist 349 Hertz und hat eine bestimmte Stärke, und zwar ist es in dem Fall 100% sozusagen. Wir haben also die gesamte Energie, die unser Signal hat, in dieser einen Frequenz drin. Das heißt, die Frequenzraumdarstellung dieses Sinussignals ist eine extrem langweilige, das ist nämlich nur dieser eine Balken, der im Spektrum da ist, bei 349 Hertz und da ist alles. Wenn Sie jetzt auf der gleichen Frequenz, die gleiche Tonhöhe, akustisch gesprochen, auch mit 349 Hertz ein Musikinstrument zum Beispiel spielen lassen, wobei in dem Fall, glaube ich, das ein synthetisiertes Musikinstrument sein wird, also ein Oboenton zum Beispiel, dann kriegen Sie auch einen Signalverlauf, der die gleiche Periode natürlich hat, der aber, so wie wir es vorher gesehen haben, eine Überlagerung von verschiedenen Sinusfunktionen ist und die kann man eben im Frequenzraum nun deutlich sichtbar machen. Im Frequenzraum sieht man nun, dass hier bei 349 Hertz ein bestimmter Anteil ist und dass in regelmäßigen Abständen sozusagen bei den ganzzahligen Vielfachen dieser einen Schwingung sich wieder Anteile finden. Das heißt, es ist eine Überlagerung in dem Fall von, ich will es gar nicht nachzählen, halt so viel der rote Balken da sind an Sinusschwingungen. So wie wir vorher die Pfeile aneinander gesetzt haben, diese Überlagerung harmonischer Schwingungen, das sind eine ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz, das ist eine harmonische Schwingungsmenge und die setzen wir zusammen. Und diese Dinge zusammengesetzt ergeben diesen Oboenton von vorher. Und die Fourier-Transformation macht uns nichts anderes, als das hier zu errechnen, was sind die Anteile der sozusagen Basisfunktionen, die wir hier haben. Also es ist wirklich eine Basis eines Frequenzraums. Wenn Sie in die Mathematik denken, ist das also ein Raum, in dem Sie, so ein Funktionsraum, in dem Sie alle Funktionen aufbauen können. Und man sieht natürlich, dass das also ganz anders ist als bei der Sinusschwingung. Wenn Sie jetzt so ein bisschen von der Musik her dran sehen, dann ist das, was man hier sieht, das Obertonspektrum dieses Instruments. Dass Sie eben die Charakteristik sozusagen des Instruments sehen Sie an diesem Obertonspektrum. Jetzt müssen wir da mal auf ein anderes Applet gehen, nicht auf die LMU, sondern dorthin. Genau. Also das ist jetzt das, was wir gerade hatten. Ja? Das ist der Sinuston von 349 Hertz, der, ja ganz langweilig, natürlich diese Sinuskurve gibt. Jetzt habe ich diese Oboe, die auch 349 Hertz hat, die gleiche Tonhöhe, aber einen anderen Signalverlauf, was bedeutet, dass eben verschiedenste andere Sinusschwingungen, zum Teil sogar mit einem stärkeren Anteil als die Grundfrequenz hat selber, überlagert sind. Das heißt, es ist die gleiche Tonhöhe, aber eine andere Klangfarbe, die wir haben. Und das ist das, was wir bei den Instrumenten eben auch haben. Und ich kann natürlich auch andere Spektren haben. Also ich kann zum Beispiel ein anderes Instrument haben, jetzt was das so ähnlich wie eine Klarinette klingen soll, hat eben ein anderes Spektrum, aber auch wieder noch die gleiche Tonhöhe. Ja? Ich hoffe, was damit klar wird, ist, dass wir erstens ganz bei der gleichen Frequenz ganz verschiedene Signalverläufe haben können. Zweitens, dass die ziemlich schwer zu beschreiben sind, wenn Sie jetzt diese wackelige Kurve da oben beschreiben wollen. Also wenn Sie jetzt einen Soundeditor nehmen, es gibt jede Menge Systeme, mit denen Sie das machen können. Audacity zum Beispiel ist frei, da können Sie einfach eine Tonaufnahme machen und so lange reinzoomen, bis Sie diese Kurve wirklich sehen. Also das ist, Sie sehen wirklich diese Schalldruckfunktion. Die ist aber extrem schwer zu beschreiben. Was Sie in Audacity zum Beispiel auch machen können, Sie können sich einen Ausschnitt bilden und von dem das Spektrum ausrechnen lassen. Und dann haben Sie schon deutlich mehr sozusagen an Aussagen auch möglich über diesen Ton, weil Sie sehen, wo im Frequenzspektrum zum Beispiel der Schwerpunkt dieses Tons liegt. Ich habe jetzt noch andere Beispiele von diesen komischen Farben, die wir vorher gesehen haben. Ja, der klingt doch hässlich, oder? Das ist eine Rechteckfunktion. Und Sie sehen den Verlauf, den die hat. Und was man auch merkt, ist, dass die Obertonanteile hat, die extrem weit gehen, die de facto eigentlich unendlich weit gehen. Also solange ich noch irgendwelche Stützpunkte habe, ist immer noch ein Obertonanteil dabei. Das heißt, das ist ein extrem obertonreicher Klang, der diese Obertöne, die entstehen durch diese Kante quasi in dem Signalverlauf, wo man versucht, diese scharfe Kante sozusagen zu simulieren. Also normalerweise Instrumente, Musikinstrumente erzeugen keine solchen Töne, die können keine solchen harten Ecken sozusagen im Signalverlauf. Die sind viel weicher und deswegen hören sie sich auch nicht so an wie das hier. Okay, also das war mein Versuch, Ihnen das Frequenzspektrum eines Klangs klarzumachen. Die habe ich Ihnen jetzt gar nicht vorgespielt, Sägezahn hätten wir auch als Beispiel noch gehabt. Das ist eine Sägezahnfunktion, die hört sich ähnlich böse an, weil die auch so Knicke drin hat. Wenn ich jetzt anfange, so eine Sägezahnfunktion als Überlagerung von Sinusfunktionen zu zeichnen, dann ist dieses Bild, das ich aus dem Skript von der TFH in Berlin gefunden habe, eigentlich ganz aussagekräftig. Man sieht, wenn ich unendlich viele Terme in der Annäherung habe, dann kriege ich die Sägezahnschwingung. Aber wenn ich weniger Terme habe, dann habe ich am Anfang, was das noch überhaupt nichts mit dem Sägezahn zu tun hat, zum Beispiel so eine Sinusschwingung. Und je mehr Terme ich dazu nehme, also je mehr Koeffizienten und je mehr Vielfache der Basisfrequenz ich habe, umso mehr fängt es an, sich sozusagen an diese Sägezahnschwingung anzunähern. Aber es ist natürlich immer noch so, dass ich auch, wenn ich viele Terme habe, leider ist das intensivste, dieses grüne Ding, was man gar nicht so gut erkennen kann, dann schwingt es sozusagen hier entlang der Diagonale so in so einer unregelmäßigen Wellenlinie und es hat am Anfang und am Ende wirklich nicht ganz diese Spitze, sondern es ist so eine Annäherung an die Spitze da, die durch diese Terme entsteht. Das heißt, da sieht man auch, dass ich ganz viele noch feinere Schwingungen drauflegen muss, um möglichst diese Gerade sozusagen hinzukriegen, um das zu glätten, den Diagonalbereich, und um diese Spitze da oben möglichst spitz zu machen. Deswegen braucht man eben so viele Sinusfunktionen, die sich da überlagern. Und darum schaut dann die Sägezahnfunktion im Frequenzraum so aus, dass sie im Prinzip, wenn Sie jetzt unendlich viele Stützpunkte sozusagen annehmen, hier unendlich viele Vielfache der Basisfrequenz, dass Sie sozusagen eine mathematisch sehr leicht zu definierende Funktion, nämlich den Kehrwert der Frequenz als Anteil hier annehmen können. Und Sie können damit sozusagen ausrechnen, wie für eine beliebig große Vielfache der Basisfrequenz der Anteil ist. Und deswegen kann ich es dann beliebig genau annähern, natürlich bei unendlich. Wenn ich wirklich bis unendlich gehen würde, hätte ich es genau. Und wenn ich irgendwo bei 1024 abbreche, dann habe ich eben nur noch ganz kleine Schwingungen auf der Diagonale und die Spitze fast schon angenähert, aber eben vielleicht noch nicht ganz. Was jetzt komisch ist in dem Bild, ist, dass wir hier negative Frequenzen haben. Das ist natürlich auch ein bisschen eigenartig, wobei das jetzt mathematisch gesehen eigentlich kein so großes Problem ist. Wenn Sie dieses Bild mit den aneinandergesetzten Zeigern anschauen, dann ist es natürlich kein Problem, sich einen Zeiger vorzustellen, der sich entgegengesetzt dreht wie die anderen. Das heißt, Sie haben einen Zeiger, der sich mathematisch positiv dreht, das ist eine positive Frequenz, und setzen an dessen Spitze einen Zeiger, der sich wie die Uhr dreht, dann haben Sie also mathematisch negativ, und der hat dann natürlich eine negative Frequenz. Das heißt, die Möglichkeit, dass man die Drehrichtung beim Überlagern umdreht, die ist in den ganzen Mechanismus mit eingebaut und ist auch völlig natürlich und sinnvoll. Deswegen entstehen nun in diesem Bild hier negative Frequenzanteile. Die Frequenz selber ist natürlich ein positiver Wert, aber der Anteil, der Koeffizient, ist dann negativ, mit dem diese Frequenz eingeht. Und das bedeutet, der Zeiger dreht sich im Gegensinn. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen sehr auf Akustik bezogen, was ich jetzt alles sage. Man hat immer das Gefühl, das sind alles zeitbezogene Dinge. Ich denke, man sollte das auch nochmal auf Bilder abbilden, sozusagen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die entsprechende Datei dazu finde. Moment. Ja, da ist sie. Das ist die Geschichte mit, das ist jetzt eine Java-Anwendung, die hier läuft, wo ich Frequenzanalyse auf Bildern mache. Also, wir haben hier oben ein Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild, in dem Fall dieses Affengesicht, und Sie sehen hier eine blaue Linie quer durch. Ich kann die Linie auch verschieben in dem Bild, und dann tut sich da unten was. Und wenn Sie jetzt anschauen, was sich in dem oberen Bereich, wo hier Function steht, was sich da tut, dann sind es im Prinzip Messwerte entlang dieser blauen Linie. Das heißt, da läuft diese blaue Linie hier durch und man kann sich das vorstellen wie so ein Scanner. Es wird in einem regelmäßigen Raster werden die Helligkeitswerte entlang dieser Linie gemessen. Da sehen Sie, also das Raster ist hier, diese Punkte nebeneinander, wo für jeden Punkt so eine Säule. Und hier sehen Sie die Messwerte. Das heißt, man kann hier sozusagen sehen, dass es zwei so Stellen gibt, wo es runtergeht. Das sind diese hellen Bereiche da links und rechts von der Nase da von dem Tier. Und die anderen sind entsprechend dunkler. Das heißt, man hat wirklich genau diesen Helligkeitsverlauf. Oder jetzt gehen wir dort oben hin, wo es alles ein bisschen gleichmäßiger verläuft. Hier haben wir natürlich deutlich stärkere Kontraste. Und das Ganze kann ich natürlich, jetzt habe ich wieder einen Verlauf, da ist die X-Achse, ist halt der Punkt auf meiner blauen Scanlinie und die Y-Achse ist der Helligkeitswert. Und jetzt kann ich da natürlich eine Fourier-Transformation machen und kann von den Frequenzanteilen sprechen da drin. Das heißt, ich kann sagen, hier unten gibt es eben ein Frequenzspektrum an dieser einen Scanlinie entlang von meinem Bild. Es wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn ich jetzt wirklich ein regelmäßiges Muster habe, wo es eben gleichmäßig, in einem gleichmäßigen Abstand heller und dunkler wird. Die Abtastung liefert mir jetzt eine Sinusfunktion und die Frequenzraumtransformation liefert genau das, was man sich vorstellt, nämlich eine bestimmte Stelle im Frequenzraum hier, wo sozusagen praktisch die ganze Energie des Signals drinsteckt und relativ vergleichsweise sehr geringe Teile daneben. Also das muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Vorher hatte ich ja so den Eindruck erweckt, das ist ja genau ein Balken, ja, bei einer Sinusfunktion. Das stimmt natürlich schon, wenn man das rein mathematisch anschaut, aber wenn ich jetzt wirklich Werte abtaste und die Analyse ausrechne, dann gibt es immer irgendwelche Schmutzeffekte, die durch die Rastergröße entstehen, durch die Rasterung der Grafik und so weiter. Dass es in der Regel dann nicht so ist, dass man genau ganz scharf diesen einen Balken hat, sondern dass das letztlich angenähert dargestellt wird. Also so wie es hier zum Beispiel zu sehen ist. Ja, das wäre noch ein Beispiel für sowas, wie wir es vorher hatten. Das ist praktisch das Äquivalent zu so einer Rechteckfunktion im grafischen Bereich. Ja, hier haben wir einen ganz harten Sprung. In der einen Seite ist komplett 0, in der anderen Seite ist komplett 1 und an der Stelle haben wir diesen ganz harten Übergang. Da ist natürlich völlig egal, wo ich meine Scanlinie platziere, ich habe immer das Gleiche. Und wenn Sie jetzt die anschauen, was im Frequenzraum stattfindet, dann ist es da auch wieder so, dass Sie eine Basisschwingung haben, die kommt praktisch durch die Stelle, an der auf der Fläche jetzt mein Schwarz-Weiß-Übergang ist. Wenn da jetzt mehrere wären, dann wäre die Schwingung eben ein bisschen höher. Und dadurch habe ich also jetzt quasi die ganze Breite von dem Feld quasi als Periode. Und dann habe ich eben alle diese Oberschwingungen, die Fourier-Transformation braucht, um sozusagen diesen ganz harten Übergang zu modellieren. Und das sind diese Oberschwingungen, die eben da auch bis ins Unendliche sozusagen dazukommen. Genauso wie wir das vorher bei der Sägezahnfunktion hatten. Und was vielleicht das Schönste ist dabei, ist dieses Beispiel. Dort habe ich nämlich einerseits Sinusschwingungen, aber im oberen Bereich viel höhere Sinusschwingungen als im unteren. Das heißt, wenn ich das jetzt verschiebe, dann sehen Sie, dass die Sinusschwingung in ihrer Frequenz sich verändert. Und wenn Sie das jetzt beobachten, was in dem Signalverlauf passiert, dann wird es einfach immer eine langwelligere Funktion. Und wenn Sie anschauen, was in dem Frequenzspektrum passiert, dann ist es so, dass hier der Schwerpunkt im Frequenzspektrum relativ weit oben ist. Und je langwelliger das Ganze wird, umso weiter wandert der Schwerpunkt im Frequenzspektrum nach unten. Weil dann eben die Hauptschwingung eben eine niedrige Frequenz ist. Eine langsame Schwingung sozusagen. Also das sind alles nur Versuche, Ihnen das so ein bisschen plausibel zu machen, was sich hinter diesen doch ein bisschen mathematischen Dingen der Praxis versteckt. Jetzt habe ich einen kleinen Punkt, sozusagen eine Reprise auf das Abtasttheorem nochmal, weil jetzt haben wir so viel verstanden schon über Frequenzspektrum, dass wir da nochmal drauf schauen können und die Nähe vielleicht nicht von dem Beweis, aber von dem Verständnis uns dessen bewegen können, warum das Abtasttheorem eigentlich gilt. Also Signale, die wir so treffen, die haben meistens eine bestimmte Begrenzung nach unten, nach oben, zum Beispiel durch die mechanischen Systeme, die sie erzeugen, oder wir können sie begrenzen, weil das aufnehmende System, zum Beispiel unser Ohr, eben eine obere und untere Grenzfrequenz hat. Also Audiosignale interessieren uns zum Beispiel, habe ich schon gesagt, nur zwischen 20 und 20 Kilohertz. Das bedeutet, ich habe im Prinzip von dem Signal, auch wenn das höhere Anteile hat, und das ist jetzt hier die frequenzabhängige Signaldarstellung, kann ich dort einfach ein Stück rausschneiden, zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Das ist mal die erste Beobachtung. Das war einfach. Die zweite Beobachtung ist ein bisschen komplizierter, vielleicht für die späte Uhrzeit auch ein bisschen viel Rechnerei. Wenn Sie sich anschauen, was bei der Abtastung eines Signals mathematisch passiert, und wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber bloß eine Sinusschwingung. Ganz vornehm, wie wir das jetzt gelernt haben, schreiben wir Sinus Omega T und das Omega ist 2 Pi F0. Also F0 ist die Frequenz, die wir haben. Fs ist unsere Abtastfrequenz. Dann kennen wir den Abtastabstand, das ist 1 durch Fs, das ist einfach. Und jetzt können wir uns der Reihe nach unsere Samples ausrechnen. Wenn wir das jetzt weiterrechnen, dann können wir mal überlegen, wie wir das Xn eigentlich berechnen. Also Xn ist das n-te Sample sozusagen, das wir abtasten. Na gut, Xn ist Sinus 2 Pi F0 n mal Ts. Das ist die Formel, die wir da oben hatten. Das ist relativ einfach. Jetzt haben wir irgendwo mal gesagt, 2 Pi F0 n Ts plus 2 Pi m. 2 Pi m ist natürlich 2 Pi, das heißt ein ganzer Durchlauf. Das heißt, wir können dort sozusagen nutzen die Periodizität aus. Also wenn wir 2 Pi mal 1 mal 2 mal 3 und so weiter dazu tun, dann sind wir natürlich wieder an der gleichen Stelle, weil 2 Pi einfach ein Durchlauf ist. Okay, jetzt kommen wir an eine ganz spezielle Stelle, dass wir nämlich, das sind jetzt die periodischen Schwingungen sozusagen, die wir hier anschauen, ja, dass wir also die Vielfachen sozusagen anschauen. Und jetzt da schauen wir an, wenn m dasselbe ist wie k mal n, dann kann man ein bisschen rechnen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich im letzten Detail tun sollen. Der Rechengang ist eigentlich komplett da. Also ich nehme uns diese Formel von dort oben, habe hier schon mal so ein bisschen ausgeklammert hier und fange nun an, diese Formel, die ich von oben habe, dass Ts 1 durch Fs ist, einzusetzen. Ja, ich führe es jetzt nicht im letzten Detail durch. Was ich durch einfaches Umformen aufgrund dieser Formel, die ich hier habe, sagen kann, ist, dass das xn das gleiche ist wie die Formel, die hier steht, nochmal rausgeschrieben. Xn ist also Sinus 2 Pi F0 nts oder Sinus 2 Pi F0 plus K mal Fs nts. Ja, und wo steckt da die Frequenz drin? F0 ist hier die Frequenz und hier ist F0 plus K mal Fs. Das bedeutet, der Abtastwert ist der gleiche, ob ich jetzt mein Originalsignal abtaste oder das Originalsignal plus ein ganzzahliges Vielfaches meiner Samplingfrequenz. die kann ich nicht mehr unterscheiden. Und zwar die Samplingfrequenz geht da ganz massiv ein. Also meine Samplingfrequenz erlaubt mir, legt sozusagen einen bestimmten Bereich von Werten fest oder eine bestimmte Anzahl von Werten fest, die ich nicht mehr unterscheiden kann von dem Abtastwert des Originalsignals. Und zwar genau ganzzahlige Vielfache der Samplingfrequenz draufgerechnet auf die Basis. Das ist immer noch ein bisschen kompliziert. Man kann es im Frequenzraum sich halbwegs gut vorstellen, was da passiert. Nämlich so, wir haben ja vorher schon gesagt, unser Signal geht in den Frequenzraum. Das ist das Signal, das Frequenzspektrum des Signals. Und diese Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, die bedeutet, dass wenn ich jetzt um die Abtastfrequenz weitergehe im Frequenzraum, dass ich dort sozusagen das gleiche Signal wieder habe, wie der Signalanteile. Das heißt, im Prinzip wiederholt sich das Frequenzspektrum hier in dem Abstand, wo die Abtastfrequenz ist. Das ist, kommt einfach von dieser Rechnung, die wir vorher aufgemacht haben, dass ich eben, wenn ich einmal die Abtastfrequenz draufrechne, dass ich die Werte nicht mehr unterscheiden kann, wenn ich es zweimal draufrechne, auch nicht. Wenn das Ganze im negativen Bereich ist, also minus einmal, dann kann ich es auch nicht mehr unterscheiden. Das heißt, es spiegelt sich sogar noch in den negativen Bereich auch rein. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt unser Signal abtasten und dann in den Frequenzraum übertragen, dann kriegen wir ein Frequenzspektrum, das ganz komisch ausschaut. Da ist unser Originalsignal und dann regelmäßig wiederholt sozusagen das Originalsignal und blöderweise auch noch immer gespiegelt das Originalsignal in der Gegenrichtung und zwar immer an der Stelle, wo unsere Abtastfrequenz sozusagen den nächsten Punkt auf dem Frequenzraum vorgibt. Also das kann man mathematisch ein bisschen komplizierter sagen, indem man sagt, es wird mit einer Kammfunktion gefaltet und dann kommt das raus, aber das ist so, glaube ich, schon komplex genug. Wenn man so in etwa diese Idee verstanden hat, was das bedeutet, dass jetzt diese Übertragung in den Frequenzraum heißt, also zuerst abtasten, dann in den Frequenzraum übertragen, dann können wir nämlich was darüber sagen, was passiert, wenn sich die Abtastfrequenz und diese Originalfrequenz unseres Signals, und zwar die obere Grenze des Frequenzraums, den wir überhaupt anschauen, wenn sich die nicht gut zueinander verhalten. Wenn die obere Grenzfrequenz, das ist ja das Ende dieses gelben Bereichs, wenn die so liegt, dass unsere Abtastfrequenz sozusagen zu nahe dran ist, dann gibt es einen orangen Bereich, in dem sich das überlappt. Und wenn man jetzt nochmal genau anschaut, was da ist, die obere Grenzfrequenz ist der gelbe Bereich und die Abtastfrequenz, die liegt jetzt so, dass es eine Überlappung hier gibt. Naja, das hier ist ja praktisch das Spiegelbild auch unseres Frequenzbereichs. Das heißt, die Länge von diesem grünen Bereich, der sich damit überlappt, ist ja auch wieder die obere Grenzfrequenz. Das heißt, was in dem Fall passiert ist, ist, dass unsere Abtastfrequenz kleiner ist als zweimal die obere Grenzfrequenz. Jetzt sind wir mittendrin in dem Abtasttheorem. Wenn wir die Abtastfrequenz, so wie das auf dem vorherigen Bild war, weit genug rausziehen, dann haben wir natürlich diese Überlappung nicht und dann entstehen diese Aliase in dem Bereich, der uns interessiert, nämlich unterhalb der oberen Grenzfrequenz, nicht. Wenn wir die Abtastfrequenz zu niedrig haben, dann entstehen eben durch diese Ununterscheidbarkeit von diesen künstlichen Abtastwerten, die unsere Abtastung erst erzeugt hat, entstehen plötzlich Artefakte in dem Bereich, der uns eigentlich interessiert hat und unser Signal ist verfälscht. Also das ist sozusagen nochmal die gängige Erklärung fürs Abtasttheorem in einer extrem vereinfachten Form, sozusagen um ein bisschen auch diese Welt so ein klein wenig vielleicht so schmackhaft zu machen, in der da gearbeitet wird. Und jetzt zum Abschluss noch ein paar Minuten sozusagen eine Anwendung des Ganzen, was auch sehr, sehr praktisch wird, nämlich die Anwendung von Filtern. Ich kann Frequenzfilter bauen, mathematisch bauen, rechnerisch bauen, also als Algorithmen, die Signale verarbeiten, auch in Realzeit bei unseren schnellen Rechnern heutzutage, oder natürlich auch als elektronische Bauelemente bauen, die nun bestimmte Veränderungen der Frequenzbereiche haben. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, Veränderungen der Frequenzbereiche bewirken. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr über meine Spektrumsformulierung, weil ich jetzt genau sagen kann, ein bestimmter Teil des Frequenzspektrums wird von einem Filter beeinflusst, ein anderer Teil nicht. Die Beispiele hatte ich vorher schon mal so ein bisschen mit diesem Equalizer. Das ist so ein typisches Filter, wo ich sagen kann, bestimmte Frequenzen werden abgeschwächt, bestimmte nicht. Sowas finden Sie an vielen Stellen. Lautsprechersysteme haben Frequenzweichen für die Hochtöner und für die Tieftöner zum Beispiel. Oder wenn Sie eine teure Box haben, dann gibt es da ganz viele Frequenzbereiche, die separate Lautsprechersysteme haben. Bei Bildern, wenn Sie Farbabstimmungen machen, dann haben Sie Farbfilter. Wir haben auch Filter vor der Abtastung gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen die Signale oberhalb der 20 kHz rausnehmen. Wir haben auch Filter schon getroffen bei der Rekonstruktion von digitalen Werten in analoge Werte. Also Filter gibt es an ganz vielen Stellen. Und in der Signalverarbeitung gibt es ein Riesengebiet der Filtertheorie. Uns interessiert jetzt eigentlich bloß für den Anfang mal, was denn die typischen Filter sind, die wir eigentlich so treffen. Und da gibt es vor allem drei, die wichtig sind, nämlich ein Hochpassfilter. Das ist ein Filter, das eben hohe Frequenzen passieren lässt, deswegen heißt es Hochpass, und tiefe Frequenzen ausblendet. Ein Tiefpassfilter, das die hohen Frequenzen ausblenden, die Tiefen passieren lässt. Und ein Bandpass, der sozusagen den Grenzbereich links und rechts festlegt, innerhalb dessen bestimmte Frequenzen sozusagen die Frequenzen durchgelassen werden. Alles, was oberhalb der oberen Grenze oder unterhalb der unteren Grenze ist, wird ausgeblendet. Das ist also so das Grundprinzip von Filtern. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich diese Filter... Geschichte auch noch zum Laufen krieg. Warum konnte die nicht geöffnet werden? Machen wir die da auch. Okay. Machen wir es vielleicht mal ein bisschen leiser im Moment. Das ist jetzt ein neues einfach, bloß ein Rauschen. Jetzt wollen wir ein gescheites Filter einstellen. Sie sehen schon, dass es da... ich nehme jetzt ein sogenanntes Butterworth-Filter und mache das relativ... ausgeprägt. Wie das genau geht, ist jetzt egal. Und Sie haben gesehen, das ist ein sogenanntes Low-Pass-Filter. Und ich kann jetzt dieses Filter sozusagen hier einstellen, auf ein Signal anwenden. Jetzt machen wir mal vielleicht ein Musiksignal, ja keine besonders schöne Musik, ist aber jetzt auch egal. Da sind jetzt die tiefen Frequenzen nur zu hören. Und wenn ich jetzt mit der Cut-Off-Frequenz weiter nach oben gehe, dann hört man mehr davon. Das ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wenn ich mir dieses Signal anhöre. Was war jetzt das? Das ist also ein Signal, das sozusagen, das heißt Sweep, das in einer relativ tiefen Frequenz anfängt und dann sich zu den hohen Frequenzen hin verändert. Was man übrigens auch unten an der Wellenform sieht, ja, das sind zuerst lange Wellen und die werden dann immer enger. Und mit der Cut-Off-Frequenz kann ich sozusagen den Punkt steuern. Wenn ich weit rauf gehe, dann höre ich es halt immer noch und irgendwann ist es dann weg. Wenn ich jetzt einen Bandpass habe, dann habe ich natürlich zwei Parameter, die ich einstellen kann. Ich kann hier das Zentrum des Filters einstellen. Und hier sozusagen die Breite, in der ein Signal durchgelassen wird. Und wenn das jetzt kommt, das Signal, dann sehen Sie, ist es nur zu hören, wenn es tatsächlich in diesen Bereich wirklich reinkommt, in dem sich unser Filter da bewegt. Jetzt machen wir es vielleicht noch mal ein bisschen breiter. Ja, jetzt haben Sie unser Bandpass und Sie sehen das Signal sozusagen, oder Sie hören das Signal und sehen es in dem Fall auch, eben genau dann, wenn es zwischen den beiden Grenzfrequenzen ist. Das eine ist grundsätzlich mal, was denn ein Tiefpass- und Hochpassfilter ist und vielleicht auch nochmal den Zusammenhang mit den Wellenformen, was das bedeutet eigentlich, eine tiefe Frequenz, lange Wellen, hohe Frequenz, enge Wellen sozusagen. Andererseits zeigt es Ihnen auch, das ist ja ein Java-Applet, das da gelaufen ist, dass das kein Problem ist, solche Dinge zu berechnen und die berechneten Töne dann eben hörbar zu machen. Also das ist überhaupt keine Frage, dass wir das mit Algorithmen machen, natürlich. Vielleicht einen allerletzten Punkt zu den Filtern, wenn Sie ein digitales Signal anschauen, das also durch Digitalisierung entstanden ist, durch diese Abtastung, dann haben Sie also eine Impulsfolge. Man spricht vom Impulse Train. Also ein zeitabhängiges Signal, das aber so ähnlich ist ein bisschen wie diese Rechtecksignale. Das heißt, es sind wirklich aufeinanderfolgende rabiate Sprünge sozusagen. Das heißt, es sind im Prinzip im Signalspektrum viele hohe Frequenzen drin. Und was man eigentlich machen muss, um das Originalsignal wieder zu kriegen, ist das Frequenzspektrum so weit zu reduzieren, dass man diese hohen Frequenzen, die entstanden sind durch diese Sprünge von einem Messwert zum nächsten, dass man die wieder rausfiltert. Das heißt, ein Rekonstruktionsfilter, ein ideales mathematisches Rekonstruktionsfilter für Digital-Analog-Wandlung ist eigentlich bloß ein Tiefpass. Und den kann man mathematisch auch ganz leicht hinschreiben, das ist die Funktion Sinus x durch x. Das ist alles, was man braucht, um auch für sozusagen mathematisch präzise ein Signal wieder rückzuverwandeln in das analoge Ausgangssignal, ein ausreichend digitalisiertes Signal entsprechend des Abtasttheorems natürlich. Leider gibt es keine Baugruppen und keine Algorithmen so ohne weiteres, die das direkt machen, dass man das also jetzt hörbar machen könnte. Darum ist es nun mal als Aufwand immer noch in Digital-Analog-Wandler, der investiert wird. Aber auch das ist also ein Filter und gar kein so furchtbar kompliziertes Filter eigentlich. So, jetzt bin ich mit der Vorlesung durch und habe es kompliziert. Es gibt aber noch einen Punkt, warum ich Sie vielleicht, sagen wir 5 Minuten oder so, bitten möchte, nochmal zuzuhören. Und zwar machen wir ein Experiment mit zusätzlichen Hilfsmitteln für Sie. Das ist für uns ein Experiment, für Sie ein Experiment, vielleicht auch für Sie eine Hilfe. Müssen wir mal sehen. Ja, kleinen Moment. Und das wollen wir Ihnen gerne vorstellen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass viele Dinge gleich sind. Ich fange schon mal an, was dazu zu erklären, während ich hier umstelle. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Ja. Und erzählen Sie mal, was Sie machen. Ja.